sind auf dem Mond und wir haben die Schwerkraft zurückgelassen. Herzlich willkommen zu Folge 802 des Sneakpods. Wir sprechen heute über den Film Moonfall. Mit mir hier der General, das ist Robert Krüger.
Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pilkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor.
Ja.
Ich hätte es jetzt auch sagen können, das kommt hier im Moment sehr ungelegen. Das wäre ein unmissverständlicher Beweis, dass du die Referenz kapiert hast.
Ich habe die Referenz leider nicht verstanden.
Egal, mach weiter.
Und für die Navigation verantwortlich ist unsere wunderbare Gästin heute Abend, Christiane.
Ja, hallo. Moin Giorno in die Runde. Ich habe leider keinen Satz aus irgendeinem Film vorbereitet, aber ich kann dich ja vorstellen. Bei uns als drittes Glied hier im Runde ist die Megastructure, Stefan.
Guten Abend.
Hast du ihn gerade fett genannt?
Nein, ich hatte die Wahl zwischen weißer Zwerg und Megastructure und ich habe mich für das Schmeichelndere entschieden.
Das stimmt, weiß aber nicht. Es ist, ja.
Sehr lustig. Ich hau mich weg, die Sendung hat schon gut angefangen.
Ja.
Gut.
Okay, der weiße Zwerg heute Abend, nein, die Megastructure. Wer jetzt ganz überrascht ist und zu den drei Leuten gehört, die noch nicht alle Podcasts von Christiane hören, woher, um Daniel zu zitieren, aus diesem wunderschönen Internet, könnte man dich denn kennen?
Ja, ich habe so ein paar Podcasts, zum Beispiel Science Heroes. Das ist ein Podcast, der sich dem Thema Wissenschaftskommunikation widmet. Da geht es um die Forschung von Frauen und nicht-binären Personen. Da kommt jetzt demnächst, oder wenn das hier erschienen ist, ist wahrscheinlich hoffentlich die neue Folge schon draußen. Wir hatten eine kleine Pause. Ansonsten bin ich auch häufiger mal im Spätfilm zu Gast oder ich habe noch einen wunderbaren Podcast, der nennt sich Keanu Reloaded, wo es um die Filmografie von Keanu Reeves geht und noch einen großartigen Podcast, die Wendeltreppe ins Nichts, wo wir eventuell heute nochmal in den Genuss kommen, einzutauchen und ihr erfahren werdet, worum es da geht. Ich meine, ihr beide wisst es sowieso, hoffe ich doch,
ja.
Aber vielleicht die HörerInnen noch nicht alle.
Sehr gut, ich kann alle Podcasts empfehlen.
Und ich Danke.
Bin großer Science Heroes Fan. Also nicht, dass ich die anderen nicht mag, aber das ist irgendwie so außerhalb von dem, was ich sonst höre. Und das, ja. Deswegen finde ich es so grandios.
Das freut mich sehr.
Und das ist gar nicht so einfach. Du hörst ja schon 20 Millionen, 1000 verschiedene Dinge.
Ja, ja. Und auch aus allen möglichen Bereichen. Also,
ja, das meine ich.
Aber das, ja, grandios. Und immer so schlau. Ich fühle mich danach immer, als sei ich intelligenter geworden.
Weil, ich mich nach den Aufnahmen auch, ja.
Weil ihr habt ja echt schon Gästinnen, die sehr viel, sehr spannende und kluge Sachen sagen und sich in ihrem Feld einfach so unfassbar gut auskennen und einem das so mal nahe bringen.
Das ist genau das Ziel, ja. So, es ist schön, wenn du den Eindruck hast, dass wir das erreichen.
Ja, also für mich fühlt es sich immer so ein bisschen an wie dieses Studium Generale, was man sich irgendwie auch mal immer vorstellt, was man eigentlich hätte auch mal machen können, als man damals noch studiert hat und dachte, dieses Informatik, das ist das Richtige, das mache ich jetzt volles Rohr, bis man keine Lust mehr hat und dann so ein bisschen rumstudiert. Also in meinem Fall.
Ich kann sagen, das hast du doch eigentlich getan, oder? Also
ich habe Philosophie als Nebenfach studiert. Und mit dem Christoph habe ich ein bisschen Geografie gehört, aber nur die Vorlesung zu Namibia und Botswana, weil das einfach Reiseberichte waren. Es war immer sehr schön. Okay. Ja, mein Nicht ist jetzt für ein halbes Jahr in Namibia. Deswegen, das ist jetzt kann ich es anwenden, was ich vor 25 Jahren gelernt habe im Studium. Also. Ja, also auf jeden Fall zu empfehlen. Aber du hast uns auch einen Film mitgebracht, und zwar Moonfall. Möchtest du uns kurz erzählen, worum es da ging?
Entschuldigung. Also Moonfall.
Das ist einfach so ein bedeutungsschwangeres Durchatmen, haben wir schon mal.
Ich habe es ja in der letzten Sendung schon gesagt, du hast ihn angepriesen als, das wird wahrscheinlich ein Hate-Watch.
Ja, also ich habe so ein bisschen geschaut, ihr habt ja gewisse Restriktionen, was die Filmauswahl hier angeht, und dann habe ich halt geguckt, was kam so kürzlich raus auf Netflix und Amazon Prime und so, und was habt ihr halt auch noch nicht besprochen, und da war halt von meinem Gefühl her super viel Mittelmäßiges dabei, und ich gucke so ungern Mittelmäßiges, also wenn dann gut oder halt so richtig scheiße, und dann dachte ich, na gut, dann bleibt auf jeden Fall was richtig Beschissenes übrig, vermeintlich, und das war Moonfall. Und ich meine, ich gucke ja gern Science Fiction, deswegen. Und ich habe ja auch mit Daniel im Spätfilm die Apokalypse-Reihe, deswegen dachte ich, passt das wenigstens thematisch. Denn bei Moonfall geht es mal wieder um das drohende Ende der Welt. In diesem Fall zeichnet sich ab, dass der Mond auf die Erde drauffällt. Es wird aber auch relativ schnell thematisiert, dass es möglicherweise keine natürliche Entwicklung hier darstellt, sondern dass da etwas Künstliches am Werk ist. Und dann geht's darum, dass im Grunde in diesem Film, keine Ahnung, 80% aller Verschwörungstheorien der Welt drin stecken, so ungefähr, also gefühlt zumindest. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon komplett spoilern soll, was da so passiert. Auf jeden Fall alles, was ein verschrobener Typ, der sich irgendwie auch nur Doktor nennt, aber gar kein Doktor ist, so von sich gibt, das trifft halt alles zu. Und das bekommen wir dann innerhalb von, boah, weiß nicht, über 2 Stunden auf jeden Fall.
Ist mal lang, ja. Mhm. Ja, und fand's ihn jetzt so richtig scheiße? So? oder war er dann am Ende doch Mittelmaß und war's enttäuscht?
Fand sie doch okay.
Nee, ich muss sagen, ich fand den schon wirklich richtig mies. Ich muss sagen, was mich beeindruckt hat, das habe ich auch Daniel gestern gesagt, wir haben zusammengeguckt. Im Grunde, nach diesem Film muss kein weiterer Film mehr gemacht werden, weil in diesem Film einfach jedes Thema drin ist. So, da ist ja von Reizdarm bis Gott alles abgehandelt worden. das war aber auch das Problem an diesem Film, dass er halt völlig überfrachtet war mit Ideen. Ich hatte das Gefühl, als da noch KI erwähnt wurde, dachte ich so, Alter, ja, wie viel Buzzwords.
Jetzt ist aber gut.
Genau, jetzt ist aber gut. Und es war so all over the place. Aber faszinierenderweise, und ich meine, der Plot, der wird ja auch super schnell vorangetrieben. Das ist ja so, dass manche Dinge, wo man jetzt bei anderen Filmen das Gefühl hat, okay, jetzt wird hier ein richtig großer neuer Schauplatz aufgemacht oder ein Konflikt entsteht, das ist innerhalb von Sekunden wieder bewältigt so. Dann geht's mit der Hauptstory quasi weiter. Also es ist super gehetzt die ganze Zeit und man hat super viele Plotpoints, aber es ist trotzdem stinklangweilig. Also dieses, wie sagt man denn, diese Gratwanderung schaffen kann, das ist an sich schon eine Leistung.
Kreises, ja.
Ja, aber es ist alles in allem dann wirklich ganz große Scheiße.
Da bin ich ein Stück weit bei dir. Der Film weiß auch irgendwie mit seinen einzelnen Story-Fäden nicht so richtig, also der hat da nicht die gleiche Liebe für alle davon, denen. Zum Beispiel dieser ganze... Dieser ganze Käse auf der Erde, den kannst du eigentlich komplett vergessen. Also, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo sie, oder ab dem Zeitpunkt, wo sie gestartet sind, wo dann im Weltall auch was weitergeht. Ja. Ab da ist der ganze Käse auf der Erde nur noch sinnloses Hin- und Hergerenne mit CGI-Pieces, auf denen auch keiner Bock hatte, die schön zu machen.
Oh, also diese Autos. So, das Auto Wasser, diese Überschwemmung.
Genau, die Überschwemmung habe ich mir extra aufgeschrieben, weil das ist die erste große Katastrophe, die passiert. Das erste Mal, dass der Mond sozusagen seinen Einfluss ausspielt und das Wasser kommt und überflutet da so eine Vorstadt oder sowas. Und genau, was du sagst, Stefan, es sieht so beschissen aus. Da hatte keiner Bock drauf auf diese erste, das ist das erste Mal, dass irgendwas Zerstörerisches passiert und du denkst dir, Emmerich, jetzt reißt er hier ab, jetzt kommen Millionen zum Einsatz. Nee, ugly as fuck, das kannst du nicht angucken.
Also ich muss sagen, so schlecht fand ich das jetzt nicht. Es war schon nicht auf dem Niveau, was wir mittlerweile gewöhnt sind. Ich muss auch wirklich sagen, das kleine Stück, bevor der Titel eingeblendet wurde, da komme ich später auch noch drauf zu sprechen. Ich gucke gerade zum zweiten Mal For All Mankind und deswegen bin ich gerade sehr an Bilder vom Weltraum und so gewöhnt. Und die ersten 2 Minuten, die sahen nicht so scheiße aus. Da dachte ich schon so, ah, okay, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Aber dann, wie du sagst, wenn das CGI ins Spiel kommt, geht's ganz schnell bergab.
Ich fand's auch hinterher, zum Beispiel gegen Ende dann, wäre jetzt alles Spoiler, wenn ich sage, wo das spielt, aber ihr wisst, wo dann am Ende noch hingeflogen wird. Das war natürlich alles ziemlich generisch, ja, irgendwelche grauen Oberflächen und so weiter, aber das war ja auch alles CGI. Und das sah okay aus. Das hätte in jedem Weltraumfilm, wo irgendwie Alien-Raumschiffe kommen oder so, hätte das genau so drin sein können und sieht okay aus. Aber diese Dinge auf der Erde, wo wir einen sehr viel direkteren Bezug dazu haben, wie sowas aussehen muss, wenn ein Baum umknickt, und ja, das sah einfach alles Grütze aus. Und dann diese Verfolgungsjagd mit den Autos, wo er immer irgendwie sagt, tritt drauf, und dann ist das Auto zu sehen und die Bremslichter gehen an und du denkst dir, nein, er wollte gerade Gas geben, so was passiert hier alles,
ja.
Von vorne bis hinten Bullshit und alles ist nur noch, es sieht aus wie so ein, weiß nicht, so ein Sega Mega Drive Autorennen, was irgendwie Asphalt Blast 8 heißt oder so, irgend so eine Scheiße, so sah das aus, es war übertrieben bunte Bonbon Quatsch Dings.
Ja.
Und hatte inszenatorisch auch nichts für sich, niemand hat diese Autoverfolgungsjagd an der Stelle gebraucht. Das war einfach.
Es war halt auch so egal, weil die ganzen Leute auf der Erde, okay, die Leute, die sich woanders befinden, die sind im Grunde auch egal, so als Person, aber auf der Erde halt nochmal mehr.
Genau.
Und deswegen, das kam dann auch noch dazu, dass ich bei jedem dann, keine Ahnung, nach der Hälfte die Szenen auf der Erde, die dann kamen, dass ich nur dachte, boah, komm, jetzt geh wieder zurück zum anderen Schauplatz. Das ist einfach wesentlich interessanter, ist zu viel gesagt, aber.
Ja, aber doch, das trifft schon.
Ja.
Stefan.
Ja, du hattest eben schon angefangen mit den Fahrzeugen, wo man dann auf die Bremse tritt und um zu beschleunigen oder so ähnlich. Aber im Weltraum ist es ja das Gleiche. Irgendwie dieses Raumschiff rotiert um die eigene Achse mit Höchstgeschwindigkeit und die schweben in der Mitte ganz locker, anstatt an die Wand gedonnert zu werden, weil irgendwie 20 Szenen später zeigen so irgendwelche Raumschiffe, die sich auch drehen, um eine künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Da funktioniert's nicht. Und generell dieses Schwerkraftgedönse, das ist so ärgerlich. Da ist dieser Mond, zieht was an und wirft es weg und es fällt dann wieder runter, anstatt zum Mond zu. So ein Käse. Und auch im Raumschiff, mal schwebt er, also so Details geschenkt, ja. Er schwebt im Raumschiff und sein hier Nupsi vom Reißverschluss hängt die ganze Zeit schön brav nach unten und wackelt hin und her, weil er halt in Schwerkraft gefilmt wurde und bewegt sich. Geschenkt.
Hake.
Also
ja, aber Haare, da, bin ich fast bereit, drüber hinwegzusehen, außer der Film thematisiert es. Und das nervte mich dann zum Beispiel in der Szene unten auf der Erde, wo sie dann flüchten, sie sich an der einen Stelle, wo der Mond dann seine Anziehung macht, in so einen Schuppen rein, da steht ein Traktor drin. Und unsere drei Protagonisten stehen alle fest auf dem Boden, weißt du, sind jetzt plötzlich von der Anziehungskraft des Mondes nicht mehr.
Da war eine Holzwand dazwischen, das schirmt die Anziehungskraft ab.
Absolut, weil sie in einen Holzschuppen gegangen sind. Und die Anziehungskraft des Mondes wird uns jetzt wirklich mit der Kamera, wir schwenken extra rüber und zeigen diesen Traktor. Was wiegt so ein Traktor? So ein alter 60er-Jahre-Traktor? Ich würde mal schätzen, sowas wie eine Tonne oder so. Der fängt an, sich zu bewegen. Also die Anziehungskraft ist jetzt voll im Fokus und wird mir als Zuschauer verlangt, es jetzt ab, darüber nachzudenken, der Mond ist so nah, das zieht jetzt da und deshalb bewegt sich der Traktor. Unsere 360 Kilo Heinzis, die da stehen, völlig unbeeindruckt davon. So.
Die haben die Holzwand im Rücken. Die wiegt ja auch bestimmt 300 Kilo oder so eine Holzwand. Das waren jetzt auch nicht Riesenbretter. Das hält.
Genau. Ja, das ist total, also da, weißt du, wenn du mich dann drauf stößt, dass ich darüber nachdenken soll, dann musst du an der Stelle dann wenigstens aufpassen, mit deiner inneren Logik, aber dazu ist, ich habe auch aufgeschrieben, Inszenierung lazy, also das meine ich dann,
ja.
Das ist so, alles da, einfach, ach komm, scheißegal, guckt eh keiner hin.
Ja, absolut. Also lazy war vor allem auch das Schauspiel. Ich hatte nicht an einer Stelle das Gefühl, dass irgendjemand Bock auf diesen Film hatte. Die sind halt völlig unemotional die ganze Zeit und das hat mich auch sehr genervt.
Es gibt so eine Stelle, wo Halle Berry irgendwie sich von einem Kind irgendwie, oder einem Kind sagt, wie lieb sie es hat oder so. Ich habe es vergessen, was da genau ist. Sie kniet auf dem Boden und irgendwie das Kind oder steht vor ihr und sie muss ihm hochemotional irgendwas sagen. Und wenn du da in ihr Gesicht schaust, ich habe die Szene einmal zurückgespult, ich habe das Gefühl, sie schaudert sich selber vor den Dingen, die sie da sagen soll. Du kannst es ihr nicht abnehmen und ihr Gesichtsausdruck sieht auch nicht zufrieden aus mit dem, was sie da macht. Also ich habe das Gefühl, da schaust du nicht in das Gesicht der Rolle, sondern in das Gesicht der Schauspielerin, die in dem Augenblick auch keine Lust hat auf das, was sie da gerade tut. Ja. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, vielleicht wollte ich das da so sehen, aber das kam mir auch beim Zurückspulen direkt wieder so vor.
Ja, absolut. Sag mal, habt ihr irgendwie zu diesem Film ein bisschen was recherchiert? Also meine Frage lautet, hat Elon Musk irgendwas mit dem Drehbuch zu tun?
Das habe ich mich auch gefragt. Hat der Geld dazu geworfen oder sind die einfach nur Fanboys gewesen damals? Damals war das ja vielleicht noch, wenn man ein bisschen blind sein wollte, noch unproblematischer, Elon Musk Fanboy zu sein als heute.
Ja. Ja, also nur für den Kontext, Elon Musk wird hier, glaube ich, zweimal namentlich erwähnt und die sind ja dann auch beim, Gott, wie heißt seine Firma nochmal, die nicht Starlink, sondern das andere?
SpaceX. Genau. SpaceX auf, ja.
Und genau, ja.
SpaceX wird zweimal erwähnt und der Hauptdarsteller, also einer von unseren Hauptprotagonisten von unseren dreien, sagt irgendwie ein oder zweimal so, what would Elon do oder sowas, ne?
Ja, und irgendwer sagt auch noch, I love Elon und so, also es ist wirklich sehr, sehr cringe.
Ja. Ja gut, aber ich habe das eher so in dieser Tradition von, Elon Musk taucht irgendwie in einer Szene mit Tony Stark auf und so, weißt du, so.
Ist das halt so? Ich gucke ja keinen Avengers, ich kenne mich da überhaupt nicht aus.
Ja, es gab eine Szene, wo er irgendwie da drin war und einmal das Bild laufen durfte.
Oh.
Okay. Ich weiß die Details nicht mehr, aber ja. War ja mal eine Zeit lang so ein Meme, so, dass Elon Musk der Real-Life Tony Stark ist, weil er sich halt selber eine Rakete baut. Aber ja, okay. Der Plotpoint ist auch durch.
Ja.
Habt ihr denn was Positives zu dem Film?
Ja, man kann ja mal positiv hervorheben. Wann hat man schon mal einen Film, wo ein Charakter Reizdarmsyndrom hat und das auch irgendwie thematisiert wird?
das war nicht
ganz ernst, komischerweise. Aber das Ding ist ja, uns wird ja präsentiert, dass dem seine Tabletten ausgehen. Der braucht ja auch gar keine Astronautenausbildung, der darf ja dann einfach so mitfliegen und seine Reizdarmtabletten gehen zur Neige und man denkt die ganze Zeit, oh Gott, was passiert, wenn er da weiter ist im Weltraum und hat keine Tabletten mehr, aber das wird ja dann fallen gelassen. Möglicherweise, glücklicherweise.
Also, meinst du, willst du den Outtake, den sie da rausgeschnitten haben, sehen?
Nein. Aber das war auch wieder so, wo ich dachte so, warum zeigt ihr uns das jetzt bitte? Was soll das? Warum sehen wir, dass seine Tabletten immer weniger werden, wenn es doch null Konsequenzen hat?
Ja, gute Frage. Da habe ich gar nicht dann mehr drüber nachgedacht, siehst du? Ich habe das auch so, diese Szene, ich erinnere mich noch genau, wie er die letzte rausnimmt aus der Dose. Und dann so ein bisschen verzweifelt guckt, aber das habe ich dann auch nicht mehr weiter nachgehalten in meinem Kopf, warum, was da jetzt raus geworden ist, aber du hast völlig recht.
Ist halt die letzte, aber
ja, ist jetzt halt so blöd.
Egal.
Dann passiert aber so viel anderer Bullshit, dass ich dann auch wieder vergessen habe und es mir egal war. Ich fand, also um mal was Positives zu sagen, also am Anfang des Films, wo man noch das Gefühl hat, der Film versucht sich selbst so ein bisschen ernst zu nehmen, macht so ein paar Familienproblematiken auf, macht diese Problematik unseres Astronautenhauptfigur raus, dem die Welt nicht zuhört und der seinen Job verloren hat und jetzt irgendwie seine Wohnung zu verlieren droht und so. Also er macht so private Probleme und hier und da und man denkt am Anfang, oder ich wusste halt nicht, dass das so Trash-Action-Quatsch sein möchte, oder ich hoffe, dass das so gedacht war, dass ich das nicht nur so verstanden habe. Da habe ich das noch versucht ernst zu nehmen und da klang mir immer deine Stimme, auch wenn ich sie nicht gehört habe, Christiane, dieses Hate-Watch-Formulierung, die klang mir so im Hinterkopf, während ich das guckte und dachte mir so, ja, wir sind auf dem besten Weg dahin. Das ist alles ganz furchtbarer Blödsinn, was hier aufgezogen wird und es nimmt sich alles fürchterlich ernst. Und dann gibt es irgendwann diese Szene, wo sie dann im NASA-Hauptquartier da im Wesentlichen ihre Badge bekommt, dass sie jetzt volle Clearance hat und dann fangen die ersten Sachen an kaputt zu gehen und wir sehen, was sie da recherchiert und was dann über den Mond an Verschwörungstheorien und so weiter rauskommt. Und da fängt der Film an, so richtig, fangen dann auch die ersten Szenen an, wo man das Gefühl hat, die Inszenierung schaltet so auf, well, fuck it um, ja, so, und dann machen die alle so, dann ist dieses, wir, wie sagt man auf Deutsch, embracen, wir umarmen den Trash-Faktor ein bisschen mehr und geben uns diesem, jetzt wird es ein völlig überdrehter, Quatschblödsinn-Actionfilm so ein bisschen mehr hin. Und ab dem Augenblick hatte ich das Gefühl, dass ich das viel gelassener gucken kann und dass ich das jetzt ist der Film auf so eine Art Scheiße, wie auch bei, also jetzt versucht er sich nicht mehr so ernst zu nehmen und dadurch zwingt er mich nicht, das auch tun zu wollen. Und dann konnte ich damit viel besser umgehen und ab in der zweiten Hälfte hatte ich demzufolge ein bisschen mehr Spaß, auch wenn es trotzdem dadurch kein guter Film wird, aber das hat mich dann wesentlich weniger geärgert ab dort.
Mhm. Kann ich nachvollziehen und ich glaube, dass sich dieser Wandel, auch wenn ich den gerade nicht verbalisieren konnte, bei mir auch durchgeführt hat. Ich muss jetzt gerade nochmal denken an diese Szene mit diesem, ach, das ist auch so ein bekannter Schauspieler, der ist da irgendwo in diesem, was weiß ich, NASA oder einem anderen Hauptquartier im Keller. Irgendwer
Donald
geht doch
Sutherland
in den Keller.
Donald Sutherland ist das.
Genau, genau. Und keine Ahnung, ob der da lebt oder auf jeden Fall ist ja. Er da.
Ganz seltsam.
Und sagt dann so zu den Protagonisten so, ja, sie dürfen nicht hier sein, wo ist ihre Security Clearance und bla 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 und das ist alles hier streng geheim und eine Sekunde später quatscht er halt alle Geheimnisse aus. So, also im gleichen Dialog. Es ist einfach, ich weiß auch nicht. Also irgendwas ist bei diesem Drehbuch total schief gelaufen. Also vieles, vieles.
Ja, wobei da hatte ich das Gefühl, er weiß ja eigentlich, wer sie ist.
Mhm.
Und er weiß vielleicht auch, dass es jetzt, ich meine, der Mond hat zu dem Zeitpunkt schon die halbe Erde am Abreißen, dass es jetzt auch wurscht ist. Ist sowieso alles out of the box. Ja. Und dann hat er, es kam mir so vor, als ob das am Anfang, wo er sagt, hey, was machen Sie hier und so, er hat sie ja auch auf dieser Überwachungskamera gesehen vorher. Dass das nur so ein, ich teaser die jetzt mal so ein bisschen und kitzel die so ein bisschen und wenn sie da cool drauf reagiert, dann weiß ich nicht, dann fange ich halt an zu plaudern so von Angesicht zu Angesicht, von auf einer Ebene und erzählt ihr das halt. Und er sagt dann ja auch noch irgendwie so, sie sagt irgendwie, der Sand im Urglas läuft aus oder so, ich weiß nicht, wie man das, was sie da genau sagt. Und sie hat nicht mehr viel Zeit und irgendwie sagt er so einen Satz, so nach dem Motto, wir sind sowieso alle gleich tot, so irgendwie so, weiß es nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber es war so, dreht sich dann weg und geht weg und weil so nach dem Motto, ja, es kommt, fuck it, mir doch alles egal, jetzt hier ist sowieso durch.
Ja.
Und das war so die Einstellung von dem Film auch, so CGI, ach komm, fuck it, lass weitermachen und dann.
Ja.
Mit der Einstellung, die ich da rauszulesen meinte, konnte ich ihn dann ganz okay zu Ende gucken, fand ich.
Hm.
War auch spät gestern, aber mei.
Du hast vorgeschlafen, hast du vorhin schon erzählt.
Ja, ja.
Ja, also mir hat auch diese Vorankündigung Hatewatch doch geholfen. Also, wenn man das so anderes Text, so hier im Mond passiert was, und, da fliegt dann jemand hin und Raumfahrt finde ich ja eh super und da hätte ich auch auf einem ganz anderen Fuß erwischt werden können und mit so einer inneren Vorfreude, oh, jetzt hier Raumfahrt, Raketenstarts, Schwerelosigkeit und so weiter. Und dann kommt das, da wäre ich sehr, sehr ibsch gewesen auf den Film. Aber so war ich auf dem richtigen Fuß erwischt, habe mich trotzdem, ja, teil geärgert, teil gelangweilt. Ja, also CGI triggert mich ja heftig, wenn da irgendwie, ja, also dieses aufschwimmende Wasser, das echt aussah, als ob jemand Miniaturen gebaut hat und irgendwie 2 Liter reingießt. So, es drohte nichts. Weiß ich nicht, da kommen 1000 Liter Wasser und so Palmen bleiben einfach stehen. So diese amerikanischen Plastikhäuser oder Holzhäuschen, die bleiben einfach stehen. Natürlich, Amerika. Nein, wenn da Wasser kommt, dann sind eure Häuser weg. Das wisst ihr auch.
Vor allem, das ist ja auch zu einem Zeitpunkt, wo der Mond quasi schon den halben Himmel bedeckt.
Ja, ja, da ist ja.
Also das war alles viel zu spät. Und was machen unsere Protagonisten? Die sind erstmal, die gehen in irgendein Hotel und pennen eine Runde.
Genau.
Und werden dann durch diesen Taifun oder was auch immer geweckt. Also, oh Gott. Das hat doch ein Teenager, das hat ein Grundschulkind geschrieben, dieses Drehbuch. Und dann, wenn das so wäre, fände ich es wieder lustig. Aber ist, glaube ich, nicht so.
Nee, das hat auch hier Emmerich mit 2 Kompagnons geschrieben. Meine ich. Ich habe auch irgendwo gelesen, wie die drauf gekommen sind, aber ich habe schon wieder vergessen, was die Idee war, weil es mir dann doch nicht wichtig genug war. Also. Ja. Nee.
Tja. Was ich lustig fand, ist den Witz mit der Katze, dass die Fuzz Aldrin heißt. Da muss ich kurz kichern. Das war noch relativ am Anfang.
Ja, ja, Wortwitz-Scherze, das war's für dich, gell?
Ja, total. Ja. Ich fand das einen schönen Katzennamen für eine Weltraumkatze. Finde ich in Ordnung.
Ja, gut.
So Kleinigkeiten, wo die da in diesem Bunker sind und jetzt starten wir das gleich auf 3 und dann zählt er von 3 rückwärts. Also so, auf 3 drehen wir Schlüssel oder sonst irgendwas. 3, 2, 1. Alter, was ist? Wer hat denn in der Continuity gesessen? Das Ganze ist
derselbe Typ, der die Untertitel gemacht hat.
Oh ja, Untertitel. Und hast du zufällig, Christiane, auch Untertitel angemacht?
Ja, hab ich.
Und ich
auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch, glaube ich.
Also du hast Englisch geguckt und deutsche Untertitel angemacht, oder wie?
Ja, ich glaube, ja.
Okay,
ja,
dann weißt du es vielleicht nicht. Stefan, erzähl.
Weil die englischen Untertitel waren halt gefühlt irgendwie eine Vorversion des Drehbuchs, entweder. Also, okay. Weil es standen halt wirklich, also sinngemäß ähnliche Sachen da, aber die haben halt wirklich was ganz anderes gesagt.
Ja, und zwar nicht nur einmal oder so, sondern faktisch in jeder zweiten Zeile.
Eigentlich okay, durchgehend. Krass. Irgendwie, ja. Dass mal eine Formulierung gleich geblieben ist. Aber es war so, das könnte das Drehbuch gewesen sein und man gibt den Schauspielern einfach die komplette Freiheit, das mit ihren Worten zu sagen. Und dann sagt er irgendwie, steht da, du ärgerst mich jetzt, und der Schauspieler sagt, du arrogantes Arschloch. Also so komplett, ja, das ist schon so, es geht um das Gleiche ungefähr, aber sie sagen schon ganz andere Sachen. Ja. Als da unten stehen.
Manchmal ist es so, ist es derselbe Satz, aber da sind noch zwei, in dem Untertitel sind noch zwei Füllwörter drin oder in dem gesprochenen Satz sind zwei Füllwörter drin, die im Untertitel fehlen oder andersrum. Und am Anfang habe ich gedacht, das ist garantiert irgendwie, weiß ich nicht, dann hatten sie keinen englischen Untertitel, aber sie hatten eine deutsche Tonspur und vielleicht einen deutschen Untertitel bekommen von irgendwo und dann haben sie den wiederum nochmal durch ChatGPT gejagt oder durch DeepL oder sowas und haben den übersetzen lassen. Dann habe ich englische Tonspur mit deutschem Untertitel für eine Szene, die habe ich dann irgendwie 2 oder 3 Mal geguckt und habe geschaut, wenn ich versuche, den deutschen Untertitel nach Englisch zu übersetzen, ob dann das rauskommt, was im englischen Untertitel steht. Stimmte aber auch nicht. Also es war dann, das ließ sich auch nicht. Also da hättest du auch so Sprichwörter und Sachen anders übersetzen müssen. Und auch ganze Formulierungen, wo man das nicht so geschrieben hätte, wie es da steht. Es war also auch nicht. Also da, irgendwie müssen sie denen, vielleicht ist wirklich die Theorie, Stefan, die du aufgestellt hast, die richtige, dass das weiß ich nicht, ein Skript war, eine Vorversion vom Skript oder so, die dann in Untertitel-Track konvertiert worden ist, aber das ist auch ein Haufen Arbeit. Wer macht denn sowas? Also ich meine, es ist doch fast einfacher, das von jemandem, der schnell tippen kann, runter oder von der AI mitschreiben zu lassen heutzutage. Hm. Wenn wir schon über AI in dem Film reden. Oder weiß ich nicht, Erich von Däniken das Skript schicken, der soll es abtippen. Oder irgendwie so.
Oh, das war so absurd. Aber diese Untertitel, ich irgendwie gewohnheitsmäßig, ich schaffe es mittlerweile, dass ich einfach guck und wenn ich was nicht verstehe, dann lese ich mal nach. Aber da hat's mich so oft so irritiert, so, was steht denn da hier? Nee, wegmachen.
Ja, du hast es mir noch per Nachricht geschickt und du hattest natürlich völlig den richtigen Instinkt. Als du die Nachricht geschickt hast, da habe ich selig geschlafen mit meinen Kids. Und als ich dann wieder aufgestanden bin und mit dem Film anfangen wollte, war diese Nachricht da, dass ich den und ob ich Untertitel angemacht habe und dass ich da mal gucken soll. Und dann habe ich darauf geachtet. Insofern, ja, es ist wirklich auch von der ersten Szene an direkt asynchroner Shit in diesem Untertitel-Track. Sehr lustig. Aber das würde ich vermutlich eher Amazon in die Füße schieben, oder? Also ich glaube nicht, dass das oder meinst du, wo kriegen die das her?
Keine Ahnung.
Ich könnte mir vorstellen, dass die das irgendwo vielleicht einkaufen müssen oder so und wenn die es haben wollen und vielleicht, keine Ahnung. Ja, vielleicht haben sie irgendwie.
Aber so teuer kann es doch nicht sein, jemanden zu beauftragen, so setz dich dahin, hör das durch und tipp das ab
Was? In Deutsch, also im deutschen Amazon Prime gab es ja auch nur den englischen Untertitel und den deutschen und auch nur diese beiden Tonspuren. Vielleicht ist es ja noch weirder, vielleicht, weiß ich nicht, ist es die automatische Zurückübersetzung nach Englisch von der portugiesischen Untertitelspur, die dann wirklich einer abgetippt hat oder was auch immer. Welcher Markt da auf der Welt der erste war, der so eine Untertitelspur erzeugt hat, der spanische oder wer auch immer. Oder der chinesische und dann ist das wiederum durch einen Übersetzer gelaufen und daraus die englische Untertitelspur, weil ich kann mir vorstellen, dass die bei einem amerikanischen Studio jetzt erstmal nicht so die Prio hat, so, weiß nicht, Englisch verstehen wir ja alle so nach dem Motto, klar, nicht alle können hören, aber könnt ihr mir trotzdem vorstellen, dass die irgendwie nicht so weit oben auf der Prio-Liste ist, wie in anderen Ländern, wo die Sprache nicht verstanden wird, aber ist auch nur Spekulation.
Naja. Das war das Tüpfelchen sozusagen noch auf dem I. Möchtet ihr denn Punkte geben für den Film oder gibt ihr gar keine?
Doch, natürlich.
Müssen wir ja. Das gehört ja zum
Konzept, du könntest, oder? Die Frage war jetzt indirekt, gibst du null Punkte?
Ach so.
Du könntest ja sagen, nee, ich gebe keine Punkte, also null.
Tja, Ich will nicht anfangen.
Ich steige mit 2,5 Punkten ein.
Oh, wow.
Okay. Es hat mir schon nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe mich mehr geärgert. Es gab ein paar schöne Szenen, dafür gibt es die 2,5 Punkte, aber sonst war es nichts. Ich hatte heute noch per Chat mit jemandem gesprochen, die den in der Sneak gesehen hat und die gemeint hat, so ja, ach, irgendwann waren wir einfach so drüber weg und mussten dann nur noch lachen und auch als wir raus waren und irgendwie den Zustand habe ich nie erreicht. Also vielleicht wäre das in der Sneak dann, vielleicht sogar in Anführungsstrichen unserer Sneak im Kino 10 schon sehr lustig geworden, auch wenn man da dann irgendwann die Lacher hat und einfach jeden falschen Physik-Scherz und alles kommentieren kann und dann kann das auch sehr unterhaltsam werden, aber auf meiner Couch hat niemand mit mir über Physik gelacht.
Oh.
Ja.
Traurig.
Saß ich ganz alleine.
Tja.
Was habt ihr nochmal für eine Skala? Zwei. Habt ihr die Letterbox-Skala? Also 5?
Nee, 1 bis 10.
10. 10.
10, okay. Und da muss ich den Kopf nochmal umrechnen.
Du kannst auch, kannst auch Letterbox und wir rechnen das gemeinsam und machen dann noch Modifikationsfaktoren dazu. Oder so.
Also sie nennt dich fett und du unterstellst ihr Dyskalkulie. Ich schreibe nur mit, ist alles okay.
Nein. Also man muss ja dann immer noch eventuell den Jan-Faktor mit reinrechnen, also, oh Gott, wenn du das möchtest. Das macht dann wieder alles strubbelig.
Sehr strubbelig.
Ja, soll ich?
Nee, weiß nicht, oder willst du noch rechnen? Dann springe ich dazwischen.
aber mir unterstellen. Also.
Das ist jetzt, die Sendung ist jetzt struwwelig ab hier.
Ja.
Nee, mach ruhig.
Ja, ich gebe mal 2. Also das sind auch nur zwei, ja, wie sagt man, Trostpreise. weil, ja, wie gesagt, der Einstieg war nicht ganz so schlecht und Bob, wie du gesagt hast, die Optik dann an diesem anderen Ort, das hat mir eigentlich auch schon ganz gut gefallen. Aber alles andere war einfach furchtbar bis stinklangweilig und deswegen kann ich nicht mehr geben.
Okay, also da gehe ich drüber. Ich gebe 3.
Oh, Fanboy.
Ja, nein, genau. Weil ich mag ja an sich Verschwörungstheorie-Filme so und das hatte ja schon so ein bisschen was Iron Sky-mäßiges. Ich finde das, den Part hätte man noch, den hätte man einfach noch viel härter zu Ende reiten müssen. Das wäre noch vielleicht lustiger geworden.
Und die einfach auf der Erde entweder alle irgendwie Loch und zumachen
ja.
Oder irgendwie egal, gar nicht schreiben und mehr oben, ja.
Ja, entweder Nazis oder halt, weiß nicht, Hitler auf einem Dino und so, diese ganzen Sachen, da hätte man noch so viel machen können. so war es halt, ja, war auch lustig, aber halt alles schon mal gesehen. Und wie gesagt, vorhin, also ab diesem Moment, wo er sein Trash-Dasein sich selbst eingestanden hat, hatte ich ein bisschen Spaß manchmal in manchen Szenen und speziell die Dynamik zwischen die beiden, die sich am Anfang überhaupt nicht miteinander überhaupt reden wollen, da der Nerd, der Verschwörungstheoretiker und der Ex-NASA-Astronaut, diese Beziehung zwischen den beiden, die war zwar, also die hätte man sehr viel nerviger schreiben können, sagen wir es mal so. Und die war an manchen Stellen sogar ein bisschen, hat die so funktioniert, da war die mal ganz nett so für Momente. Und da konnte ich ihm ein bisschen was abgewinnen und dafür kriegt er dann insgesamt seine 3 Punkte. Von mir.
Also keine grundsätzliche Empfehlung.
Nee,
von uns hier.
So weit wollen wir dann doch nicht gehen.
Ja. Aber wir haben jetzt schon so dargestellt, was man mitbringen könnte, wenn man Spaß an sowas haben möchte. Also wenn man Bock auf so Weltraum-Trash hat, da kann man schon vielleicht seinen Spaß mit haben. Aber man kann die Zeit auch besser verbringen. Zum Beispiel mit Trinken.
Das bringt uns
direkt zur nächsten Kapitelmarke. Zur Droge der Wahl. Habt ihr denn was Passendes gefunden?
Ja, oder? Das war sehr schwierig. Weil ich wollte nicht extra noch irgendwas Neues kaufen, weil der Urlaub war so teuer und jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, was ich noch da habe. Und mit sehr viel Wohlwollen nehmt ihr mir vielleicht ab, dass ich den Kyro Dark Gin ausgewählt habe, weil bestimmt das Buzzword Dark Matter auch mal fiel in dem Film. Genau, deswegen trinke ich den.
Pur?
Ja, mit Eis.
Oh, okay. Wie heißt der Kyro Dark? Den habe ich noch nie von gehört.
Na, das ist so ein Finnish Rye Gin seasoned in oak barrels and fierce weather. Also der ist auch so ein bisschen bräunlich, so karamellfarben.
Ah, ach, so ein Aged Gin.
Mhm. Den finde ich tatsächlich sehr lecker.
Interesting.
Fast gelagerte Augen.
Ich würde ihn gerne mal probieren.
Hm. Und einem Hauch von Blumenwiese. Schmeckst du Blumenwiese?
Nein.
Ah, ja. Hier auf der Webseite steht, wir legen Wert auf ihre Privatsphäre, dann dieses übliche Blabla und unten kann ich akzeptieren oder Abfall klicken.
Was?
Akzeptieren oder Abfall.
Ist das irgendwie norwegisch oder so?
Finnisch, oder?
Finnisch, ja.
Ja. Okay, ich schließe die Seite wieder. Ja. Bob oder?
Also bei mir gibt's mir ist nichts auf oder eingefallen, was ich zu diesem Film trinken könnte. Und deshalb gibt's Negroni, weil Gründe. Hier einfügen.
Okay. Ja, ich bleib heute beim Wasser. Ich bin heute Mittag gegen Grippe geimpft worden und bin irgendwie.
Ja, dann solltest du es vielleicht auch tun.
Dachte mir, ach, vielleicht ist keine so schlechte Idee. Da lieber auf große Mengen Alkohol zu verzichten, was ja angeblich hier in der Sendung schon mal passiert ist. Und ja.
Ups.
Die nette Ärztin da, die das bei uns in der Firma gemacht hat, hat auch gesagt, ich möge meine Tochter, war heute nämlich mit beiden Kindern beim Impfen in der Firma, weil meine Frau krank war und die Kita zu hat heute. Weil Reformationstag und so, evangelische Kita, muss ja zu haben. Oh. Und tragen sie das Kind nicht so viel. Und die war halt heute in der Stimmung, oh nee, so mit fremden Leuten, Papa, da möchte ich auf deinen Arm. Und jetzt tut mir mein Arm weh an der Scheinstichstelle. Es war, ja, nicht so gut dran gehalten, deswegen.
Das ist immer so. Ich hatte das bei, ich glaube, letztjährigen Grippeimpfungen auch. Die sagen irgendwie, kein Sport. Und dann fällt dir auf,
oh, da mit dem
Fahrrad hierher gefahren. So, ich war nicht Idiot. Schön. So fängt es schon mal an. Und dann kommst du nach Hause und dann passieren irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich hatte auch irgendwie so diesen Effekt von am Ende des Tages stellst du dann fest, das mit dem kein Sport, das hat, also es war jetzt kein Sport in dem Sinne, aber so richtig geschont habe ich mich auch nicht und das hat sich einfach so ergeben.
Ja.
Irgendwie passiert das dann immer.
Ich bin einmal mit dem Fahrrad zur Blutspende gefahren. Das war auch eine anstrengende Rückfahrt.
So ein Berg, Blut gespendet, so aber Hügelchen, stell ich mir so vor.
Hügelchen, dass du so sonst locker hochfahren kannst. Also damals war irgendwie Anfang 20, da war ich noch ganz anders fit als heute. Und ich habe halt diesen Berg da hochgetreten und der war so lang und es hat so wehgetan und es war einfach doof. Ja, nee, das war nicht so klug. Okay, bevor wir uns weiter ablenken lassen, wir haben natürlich eine weitere Black Mirror Folge geschaut. Erlebnishunger heißt sie auf Deutsch, richtig?
Mhm.
Und auf Englisch Playtest.
Also Erlebnishunger als ein Wort. Erlebnishunger wäre auch nochmal eine andere Folge, die man drehen könnte.
Ach so. Ah, jetzt,
hey, du hast da so eine Pause gemacht an der Stelle.
Ja, weil ich noch schnell suchen musste, wie sie heißt. Genau.
Ja, Erlebnishunger.
Playtest. Du hast sie noch am aktuellsten im Kopf, Robert, weil du erzählt hast, dass du sie bis eben geschaut hast.
Ja, so 10 Minuten vor unserer Aufnahme hier, 15, war ich damit fertig. Ja, geht um einen jungen Mann, den wir kennenlernen, als einer, der mal von zu Hause offensichtlich weg muss, scheinbar irgendwie schwierige Verhältnisse mit seiner Mutter. Er geht auf Weltreise und nachdem er da die Weltreise so fast hinter sich hat, in der letzten Station in London, lernt er eine Frau kennen über so eine Dating-App und die ist irgendwie in der Gaming-Branche und als Journalistin und irgendwie Verwicklung, er braucht Geld und landet in einem Versuchslabor von einem, also so, was heißt Versuchslabor, eine Spielefirma möchte ein neues Spiel erproben und sucht Tester, die das testen wollen, die werden mit der Ansage gesucht, dass sie Thrill-Seeker, wie würde man das übersetzen, erlebnishungrige Leute, die sich gerne aufregenden Dingen aussetzen, dass sie so Leute suchen und er möge doch daran teilnehmen und das macht er dann auch und da geht es so ein bisschen um, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, so sagen wir mal, virtuelle Realitäten im weitesten Sinne. Und die werden vielleicht dann doch sehr viel reeller, diese Tests, die da mit ihm gemacht werden, als er sich das ursprünglich ausgemalt hat. Und dann wird das fast ein bisschen horrorfilmartig, würde ich mal sagen, oder? Ja, doch, ziemlich sogar.
Mhm. Ja, ist ja ein Horrorspiel, was da getestet werden soll.
Ja, genau. So.
Und
Silent Hill comes to mind.
Ja, oder früher Alone in the Dark oder sowas.
Ja. Ich muss noch ein bisschen rühren. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut.
Man hört es angenehm laut, möchte ich sagen.
Ja, ich habe vorhin schon meine Campari-Flasche gegen das Mikro gehauen. Das war keine Absicht. Ja, wie fanden wir das? Oder fandet ihr das?
Ich bin ja nicht so der Horror-Fan.
Das war auch mein Problem.
Ich musste immer wieder, obwohl ich es irgendwie teilweise auch im Tageslicht geschaut habe und nur auf dem Computer irgendwie, also nicht Fernseher und dunkel, saß ich da und habe dann woanders hingeguckt oder mal so, machst du mal kurz Pause und recherchierst irgendwas Unsinniges, was dir jetzt gerade in den Kopf gefallen ist im Internet, weil es mich doch gut erwischt hat. Aber so schlimm wurde, also ja, war schon unangenehm, aber dieses drüber nachdenken, was der Film einem dann wirklich erzählt hat und mit seiner Schlusswendung auch noch, das ist, fand ich schon sehr beeindruckend.
Echt, fandst du?
Ja.
Also ich muss schon sagen, dass den ersten Teil gehe ich völlig mit. Ich fand auch, dass die Horrorelemente und diese Gruselmomente, dass das schon funktioniert hat so. Ich fand den ganzen Aufbau vorneweg zu lang mit dem, also es hätte auch eine Dating-Geschichte mit ihr werden können, so bis zur Hälfte irgendwie, ist 50 Minuten lang oder ein bisschen was über 50 Minuten und ungefähr die Hälfte davon oder so wird verwendet, um überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, dass er sich da bei dieser Firma meldet und dann lernt er da erst noch die ganzen Leute kennen und läuft durch das Haus, wo die da sitzen und entwickeln und so weiter. Und das, also bis dieser eigentliche Horrorpart kommt, es geht unheimlich viel Zeit drauf von den 50 Minuten. Der ist dann relativ kompakt und dicht. Allerdings, ich weiß nicht, irgendwie so am Ende hat mir das nicht so, es hat mich dann gegruselt, aber das ist ja nicht das, was mir die Geschichte erzählen will. Da geht es ja nicht darum, guck mal hier, wir können das, dass du dich gruselig fühlst, sondern das will mir ja was über irgendwie, ja, Brain Interfaces und virtuelle Realitäten und was da, wenn man zu weit geht, draus werden kann und so weiter erzählen. Und da fand ich es irgendwie alles so ein bisschen unzusammenhängend und technologisch ein bisschen seltsam. Er hat sich eigenartig verhalten. Das wurde dann so teilweise versucht zu erklären, mit ob da jetzt irgendwie noch Medizin und Drogen im Spiel sind und dann doch irgendwie wieder nicht. Und dann hat es so ein paar Wendungen genommen, auf die wir erst nicht kommen sollten. Und dann, also mit seiner Freundin, die dann da auftauchte zum Beispiel. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das am Ende so ein bisschen kalt gelassen. Das war so dieser Kern von Black Mirror, dass es so Technologieentwicklung unserer Gesellschaft nimmt und zu Ende erzählt und dann so darauf hinweist, was da schiefgehen kann. Hier war es mehr so, ja, da ist beim Testen was schiefgegangen. So, das war aber, was am Ende bei mir übrig blieb. So, das kann ja mal passieren, so dumm gelaufen. Weiß ich nicht. Das hat mich nicht so. Christiana, hast du das Ding auch gesehen?
Ich habe das auch gesehen, ja, und du hast eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst, warum mir die Folge auch nicht so gut gefallen hat. Also ich habe die schon vor Jahren gesehen, als die halt rauskam, und fand die damals schon eher doof, weil sie eben genau das hat, was oder eben nicht das hat, was mich an Black Mirror fasziniert hat, zu dem Zeitpunkt noch. Nämlich, wie du sagst, ne, dass technische Entwicklungen irgendwie zu Ende gedacht werden oder zumindest der Fokus auf irgendwelchen, ja, gesellschaftlichen in Betrachtung liegt oder was Technik mit Menschen macht auf so einer psychologischen Ebene, und das fehlt halt hier. Das ist halt eine Thriller-Episode, und insofern hat die mir relativ wenig gebracht, weil es im Grunde der Plot von The Game ist, nur mit Computerspielen, so ungefähr. Natürlich ist die Rahmenhandlung nochmal so ein bisschen anders, aber so diese verschiedenen, ich sag jetzt mal Iterationen, die da so gegen Ende dargestellt werden, das hat mich schon sehr daran erinnert. Und das ist so das eine, dass ich die Story an sich nicht interessant genug finde. Und zweitens, genau wie du sagst, dieser Typ hat mich einfach total genervt, weil ich finde den super unsympathisch. Erinnert mich an so die Typen auf Tinder, die angeben, dass sie bouldern gehen und Weltreisen machen. Das passt ja hier sogar. Also der verkörpert einfach eine Art von Mann, die ich überhaupt nicht mag. Und dann war er halt auch so. Er hatte so Stimmungsschwankungen, und das fand ich schwierig, weil du natürlich in der Situation warst, dass du mit ihm irgendwie mitfiebern solltest, und das konnte ich halt sehr, sehr schlecht in dieser Folge. Und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass ihr ausgerechnet diese Folge hier heute besprecht, weil ich dazu, wie ich wusste, nicht so viel zu sagen habe, weil ich es einfach nicht so doll finde.
Hätten wir das gewusst, da hätten wir doch eine andere ausgesucht.
Tja, woher sollten wir das vorher wissen? Wir kannten sie ja nicht, die Folge.
Ja.
Tja. Ja, nee, aber ist also genau. Also das mit The Game finde ich tatsächlich ein interessanter, bin ich gar nicht drauf gekommen, aber in dem Augenblick, wo du es gesagt hast, genau das. Das ist der Plot von The Game. Und der ist natürlich ungleich cleverer ins gemacht, der Film.
Hm. Und ich bin bei einem ganz anderen Film, aber dann spoilere ich halt jetzt den Schluss. Aber.
Okay. Musst du dann halt vielleicht nach der Sendung uns
erzählen. Ja, genau. Kann ich nur nach der Sendung, weil wenn ich jetzt eine Andeutung mache, versteht halt auch jeder sofort, welchen Film ich meine.
Okay. Ja, und ich meine, also, das wirft auch so ein schlechtes Licht auf die Gaming-Branche, was sie natürlich in gewisser Weise auch verdient hat, so, dass man das Ganze kritisch betrachtet, wenn man sich die Arbeitsbedingungen dort anguckt. Aber das ist ja nicht das Thema dieser Folge. Das ist ja eher so, guckt mal, wie schlimm das alles ist, wenn da Brain-Computer-Interfaces sind und Leute, denen das egal ist, was mit den Testpersonen passiert und so weiter. Das hat halt so ein Geschmäckle, das ich nicht mag.
Gibt's denn so Interfaces schon? Also
frag mal Elon Musk, der will das
ja,
doch
genau,
auch.
Ja, genau, da haben wir ihn wieder, er will so ein Ding bauen, er hat doch irgendwie eine Firma, die das machen will, aber
Also ich weiß, dass Facebook daran auch arbeitet, es gibt auch Universitäten, die seriös an solchen Entwicklungen arbeiten, jetzt nicht für Gaming-Anwendungen, eben für andere Anwendungen, aber dass sowas marktreif ist, da sind wir noch ziemlich weit weg.
Aber ist nicht so ein Cochlea-Implantat sowas Ähnliches schon?
Ja, im Prinzip schon. Also
ist natürlich anders eingesetzt und nur ganz, ganz begrenzt und so. Aber
ja,
das macht das doch.
Es gibt, glaube ich, so in Labortests mit Mäusen und so, ist man da, glaube ich, schon noch auch weitergegangen. Aber irgendwas mit Menschen sinnvoll zu interagieren, ist, glaube ich, auch halt ethisch, was die Tests angeht, schwierig. Vielleicht ist auch das, worauf dieser Film raus will, aber wenn es das ist, was in den Köpfen der Macher war, dann sind sie an der Idee auch gescheitert mit dieser Episode. Also das ist dann auch nicht das, was sie erzählt haben.
Mhm.
Weil dann hätten sie nicht 40 von diesen Minuten mit unserem Dude hier mit schlauen Sprüchen verbringen sollen. Ja, also auch in dem Moment, wo sie da reinkommt und er sie anfasst und merkt, dass sie real sich anfühlt.
Oh, das war richtig schlimm einfach, diese Szene.
Und wie er sich dann weiter verhält, dass er in dem Augenblick irgendwie immer noch denkt, er hat ja vorher erlebt, dass man durch alle Sachen durchfassen kann, die das Ding projiziert. Und dann kommt sie rein und sagt halt Sachen zu ihm und er kann sie anfassen. In dem Augenblick, alles, was er danach macht, ist komplett unlogisch. Er verhält sich einfach komplett unlogisch. So würdest du dich nicht, das geht einfach nicht. Und ab da bricht alles irgendwie, denn diese ganzen Layers of Reality fallen dann so ineinander zusammen und das, du kannst, also ich kann dem dann auch nicht mehr ernsthaft folgen, weil es ist, die innere Logik ist kaputt. Und ja, keine Ahnung. Hat mir nicht getaugt.
Okay. Ich werde ihn auch jetzt nicht weiter verteidigen.
Ja, wie gesagt, als Grusel-Episode funktioniert die zweite Hälfte ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht Konzept, also darum
geht es ja nicht. Black Mirror geht es ja nicht um Horror, sondern es geht um, schon, aber nicht.
Ja. Auch wie er dann das erste Mal sein Safe Word sagt und sie reagiert dann irgendwie so darauf, dass sie jetzt irgendwie dann noch da ihn hoch, Treppe hoch und so weiter und so weiter und this is not how safe words work.
Genau.
So, nee.
Das ist anders.
Halt, ist das schon wieder der nächste Punkt, wo du dann als Zuschauer denkst so, ja, nee, also hier bin ich jetzt raus, so höre ich nicht mehr zu, ist mir jetzt egal. Weil, ja, hätte man sicherlich auch, was danach folgt, auch irgendwie so einbauen können, dass ich das mit dem Safe Word noch geglaubt hätte, hat man aber nicht gemacht und irgendwie, ja, keine Ahnung.
Ärgerlich. Okay, eine Episode, die man vielleicht überspringen kann.
Ja.
Hingegen nicht überspringen. Also ich habe leider nur den Anfang geschaut, aber du hast vorhin schon davon gesprochen, dass du For All Mankind nochmal geschaut hast. Ich habe das angefangen zu schauen. Das kommt auf Apple TV Plus, richtig?
Genau, ja. Genau.
Ich habe das angefangen, ja. Ich fand es total toll. Und dann habe ich es vergessen, glaube ich. Oder ich habe mich an irgendeiner Stelle geärgert und nicht weitergeguckt, aber ich glaube, es ist irgendwas passiert. Ich musste in Anführungsstrichen eine andere Serie gucken und dann vergessen, wieder zurückzukehren.
Weil der Christoph mit der Peitsche hinter dir stand wahrscheinlich.
Ja, jetzt muss ich Ragnarök gucken, damit ich das nächste Woche sprechen kann.
Ja, genau. Ich gucke das jetzt zum zweiten Mal. Ich habe das vor ein paar Wochen erst abgeschlossen. Also jetzt kommt ja irgendwie auch im November die vierte Staffel, glaube ich, raus. Und die ersten drei habe ich jetzt zu Ende geschaut und ich bin einfach so begeistert, dass ich jetzt Daniel genötigt habe, dass er das bitte nochmal mit mir guckt. Und ich muss aber auch sagen, ich bin da relativ schwer reingekommen, kann ich gar nicht richtig begründen, aber am Anfang hatte ich zu den Charakteren nicht so richtig die Verbindung, weil sie mir auch nicht so interessant vorkamen. Die Männer waren halt alle sehr, sehr maskulin und ich meine, dieser ganze Kontext da bei der NASA und so, das ist auch irgendwie sehr bürokratisch irgendwie in einer gewissen Art und Weise und die Frauenfiguren, da konnte ich auch nicht so viel mit anfangen am Anfang. Aber ich habe trotzdem weitergeguckt, weil ich halt so viel Gutes gehört habe und ich dachte, na gut, die Leute, die mir das gesagt haben, denen vertraue ich auch irgendwie, deswegen gucke ich das jetzt weiter und ich habe das absolut nicht bereut. Was diese Serie macht, das ist jetzt auch kein Spoiler, ist ja eine alternative Realität zu erzählen, nämlich was wäre, wenn das Space Race nie zu Ende gegangen wäre, wenn die Sowjetunion zuerst auf dem Mond gelandet wäre und was sich dann so alles anschließt. Und es wird dann im Weiteren auch eine Geschichte erzählt, wo die ich versuche es so vage wie möglich auszudrücken, wo die Bemühungen, unser Sonnensystem zu erforschen, wesentlich weiter gehen als in der Realität. Und es ist alles extrem spannend, weil man ab einem gewissen Punkt natürlich nicht mehr weiß, worauf das Ganze jetzt hinausläuft. Also es werden natürlich auch Apollo-Missionen genannt, die in der Realität stattgefunden haben. Aber ab einem gewissen Punkt weiß man halt, okay, die muss sich jetzt nicht mehr an die Realität halten. Deswegen ist das eine Serie, die extrem spannend ist. Also wo man, also ich habe, glaube ich, bei wenigen Serien wirklich so mitgefiebert bei diesen ganzen Dingen, die dort geschehen. Und das ist halt nur so eine Ebene, ne? Also diese ganzen Weltraummissionen und so. Und als ich dann so nach und nach weitergeguckt habe, habe ich gemerkt, so das eigentliche Thema, das, also für mich jetzt zumindest, ist meine steile These, es geht ja eigentlich gar nicht so richtig um die Weltraummission. Das ist natürlich auch irgendwie nice und so, aber eigentlich geht es darum, was das Aufwachsen in dieser Umgebung und der, also Umgebung, sprich Amerika der 60er, 70er Jahre und das Aufwachsen unter so einem extrem maskulinen Umfeld so mit den Leuten halt auch macht, weil das Ganze wird auch noch transgenerational erzählt. Das heißt, die nachfolgenden Generationen der Astronauten spielen dann irgendwann auch eine größere Rolle. Und dann merkt man halt so, was das mit denen gemacht hat, was wir quasi in der ersten Staffel gesehen haben. Also das ist, glaube ich, psychologisch eine sehr, sehr plausible Geschichte. Und das ist halt das, was für mich den Reiz sehr ausmacht. Und deswegen. Und die Charaktere, wie gesagt, am Anfang gesagt, ein bisschen schwierig, ein bisschen hölzern auch viele. Aber man wächst wirklich. Sie wachsen einem ans Herzen. Und das war so lustig, weil wir haben ja jetzt gerade das angefangen und sind jetzt irgendwie bei der dritten Folge oder so. Und da sind halt Sachen passiert, die waren jetzt nicht wahnsinnig emotional, ne? Aber ich habe so gemerkt, oh mein Gott, das ist ja eine epische Vorausdeutung auf das, was da noch kommt. Und ich hatte da Tränen in den Augen bei einer vollkommen emotionalen, neutralen Szene. Und das war natürlich schon ein bisschen lustig. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, so wie gut diese Serie einfach ist. Ja.
Oh, okay.
Fantastisch. Ich habe das auch noch auf meiner endlosen To-Watch-List.
Ich glaube, wir müssen den Christoph doch nochmal nötigen, dass er sich Apple TV holt, damit wir auch diese Serie dann mal gemeinsam schauen können.
Mache ich eh demnächst. Ihn nötigen, meine ich.
Ach so. Hast du die Ermahnung mitgekriegt, die er bekommen hat, als er das angedeutet hat, als wir bei dir waren? Wir brauchen nicht noch einen Sohn. Nee, darüber reden wir nicht. Das wird es geben. Wir brauchen das nicht. Ich kaufe das von meinem Geld. Wir werden das haben. Wir brauchen das. Nein, wir brauchen es. Sehr, sehr lustig.
Plauderst du sehr gemein. Private Unterhaltung zwischen ihm und seiner Frau.
War
semi-öffentlich. War so, mit mir im Wohnzimmer.
Würde er auch so wiedergeben und er würde sie noch mehr unter den Bus werfen.
Ja, das stimmt.
Weil er ihre Stimme versucht nachzumachen.
Was ich aber eigentlich jetzt lustig fand, ist, dass Stefan, du hast jetzt schon zwei Empfehlungen. Eine von Christiane gerade, eine Science-Fiction-Serie, in die man ein bisschen schwer reinkommt. Am Anfang muss man über die ersten Folgen vielleicht hinwegkommen. Und von mir hast du ja sowieso seit Jahren Expanse auf der Liste.
Eine der Science-Fiction-Serie, das sind halt die ersten vier Staffeln, die ganz ein bisschen schwer sind,
wo man über die ersten paar Folgen hinwegkommen muss. Ich sehe ein Pattern.
Expanse ist auch großartig, aber For All Mankind finde ich noch besser.
Ey, das wiederum stimmt mich ja jetzt fröhlich, weil dann habe ich ja tolle Dinge, auf die ich mich freuen kann. Aber es freut mich auch, dass du Expanse auch großartig findest.
Ja, auf jeden Fall.
Stefan, hör genau hin, ja? Das sind zwei Science-Fiction-Serien, wo man den Anfang schaffen muss und dann wird's ganz großartig.
Ja. Also die nächsten 4 Wochen sind doch, oder 6 Wochen sind mit Serien noch vollgetackert und dann.
Dann geht's los.
Nehme ich mir Zeit für eine Science-Fiction-Serie.
Okay.
Okay, Christian, du warst oder wirst gehen auf das Korean Film Festival. Wo war das?
Das war in Frankfurt.
Ah, die Stadt kenne ich. Das ist bei Offenbach, oder?
Da warst du schon mal.
Ganz genau. Diese Stadt, die man nicht so gut kennt, bei Offenbach, ja. Genau, da war das, ich glaube, 14. koreanische Filmfestival und da waren wir jetzt zum zweiten Mal und ich habe tatsächlich relativ wenig nur gesehen. Ich habe nur 2 Filme gesehen, leider. Also das Ganze ging von Mittwoch bis Sonntag.
Es war das 12., wenn ich kurz mal klugscheißen darf.
Oder so.
Ich habe es gerade gegoogelt.
Kann noch sein. Sehr gut. Und das stand, ich habe noch gar nicht viel getrunken. Das hat stattgefunden im Eldorado und Sinister Metropolis, heißt es so? Ja, ich glaube, ne? Genau, und da liefen von Mittwoch bis Sonntag eben nur koreanische Filme, also zumindest in den Räumen, die dafür gebucht wurden. Und es war wirklich ganz schön, weil viele Dinge, die dort laufen, kannst du natürlich auch im Grunde, also manchmal wirklich nie in Deutschland sonst gucken, weil das einfach nicht veröffentlicht wird hier. Und vor allem der Abschlussfilm, für den möchte ich besonders Werbung machen, den fand ich ganz großartig. Der hieß Hommage. Das war ein Film, kann man sagen, übers Filme machen. Es ging um eine Regisseurin, die irgendwie, keine Ahnung, zwischen 50 und 60 wahrscheinlich irgendwie war in diesem Film, die auch so ein bisschen struggelt so mit ihrem weiteren Werdegang und ne, generell so Themen der koreanischen Gesellschaft werden natürlich immer irgendwie angesprochen und Lebensverhältnisse und finanzielle Verhältnisse, die irgendwie schwierig sind und so. Und dann bekommt sie halt ein Jobangebot, wo sie erstmal nicht so richtig Bock drauf hat, wo sie wahrscheinlich auch nicht so viel für verdient, aber sie soll halt einen wiedergefundenen Stummfilm, wie sagt man denn, restaurieren. Und es nimmt sie halt so erst ein bisschen widerwillig an und begibt sich dann aber auf die Suche nach weiteren Kopien dieses Stummfilms, weil sie dann merkt, ah, okay, da fehlen gewisse Teile und es wäre doch cool, wenn wir das irgendwie wieder zusammensetzen können. Und das ist halt ein Stummfilm, der von, wie uns der Film erzählt, ich müsste das wirklich nochmal googeln, weil ich habe das gar nicht richtig gemacht, der, wie uns der Film erzählt, von der ersten koreanischen weiblichen Regisseurin gemacht wurde, irgendwann in den, 30ern, 40ern oder so vermutlich. Und dann, merkt sie, also es ist halt so ein Show-Don't-Tell-Film. Also der Film sagt nicht viel. Du siehst es halt, was sie macht und was in ihr vorgeht und so weiter. Und dann trifft sie halt die Leute, die irgendwie mit diesem Film noch zu tun gehabt haben, die noch leben, die irgendwie dazu beitragen können, die Restauration weiter voranzutreiben. Und es klingt jetzt erstmal irgendwie wahrscheinlich nicht so besonders spannend, aber dieser Film erzählt halt so viel darüber, dass es ja oft Frauen sind, die das kulturelle und generell das historische Erbe von Frauen irgendwie erhalten oder darauf aufmerksam machen oder publik machen. Und das ist im Grunde für mich so dieses Hauptthema dieses Films. Und den fand ich ganz großartig. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal drauf aufmerksam machen. Hommage hieß der.
Das klingt gut. Weißt du, ob es den irgendwo gibt, jetzt schon, oder
nee,
haben die irgendwas gesagt, dass, ach ja, hier, weiß nicht, Netflix hat ihn gekauft und wird den in 3 Jahren dann auch online, oder?
Also ich schätze mal Netflix sowieso nicht. Wenn, dann wäre es eher so ein Mubi-Film. Die haben ja manchmal auch Filme von vor allem koreanischen Filmemacherinnen da. Da könnt ihr zum Beispiel noch Aloners sehen, glaube ich, gerade. Ist auch ein ganz toller koreanischer Film von der Filmemacherin. Ich hoffe, dass Mubi das irgendwann rausbringt, aber dass da irgendwie mal eine Blu-ray oder so von erscheint, das ist, glaube ich, ziemlich illusionär, weil das halt so ein nischiges Ding einfach ist. Ihr habt es ja gehört und wenn ihr darüber stolpert, guckt euch den an.
Ja.
Habe ich ein paar Fragen zu diesem, zum einen zu diesem Festival. Das ist Omu, nehme ich an, oder?
Ja, genau, ja.
Okay. Und was macht das jetzt abseits einer Serie von Filmen im Kino zu einem Festival? Passiert da noch was drumrum? Also gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, sind Leute anwesend, Macher der Filme, Macherinnen? Oder passiert noch mehr, als dass ich die Filme gucke, oder ist es das?
Nee, da passiert noch mehr. Die haben auch ein Rahmenprogramm. Da habe ich halt dieses Jahr nicht dran teilgenommen. Deswegen weiß ich gar nicht, was so lief. Aber keine Ahnung, K-Pop-Dance-Wettbewerbe und Gewinnspiele, die man dann dort im Kino machen kann. Und Dinge, die verköstigt werden. Und es sind auch tatsächlich Leute jetzt da gewesen. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch schon so war. Aber die Regisseurin von dem Film, wo ich gerade von erzählt habe, war auch da für ein Q&A im Anschluss noch. Und ein weiterer Schauspieler war da. Ich habe halt die Namen alle nicht aufgeschrieben, deswegen kann ich jetzt nicht nennen. Aber der Hauptdarsteller von Past Lives war auch da. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mitbekommen habt. Der lief ja tatsächlich auch bei uns in Deutschland im Kino. Ich habe den immer noch nicht gesehen, aber der wird von so vielen Leuten auch total abgefeiert. Du hast da auf jeden Fall auch ein bisschen Rahmenprogramm. Jetzt in Eldorado habe ich jetzt nichts wahrgenommen, weil das auch so ein super kleines Kino ist. Ich glaube, das fand dann eher da im CineStar statt.
Und ist es so, dass man da einen Festivalpass kauft und dann einfach guckt, was man gucken will, oder ist das jede Vorstellung quasi? Also könnte ich da jetzt einfach hingehen und sagen, oh, ich will diesen Film gucken, und dann kaufe ich mir eine Karte und gehe rein?
Genau, so kannst du es machen. Also ich würde empfehlen, dann im Voraus zu buchen, weil Einen anderen Film, den ich gesehen habe, Next to He, der war zum Beispiel auch komplett ausgebucht. Also da muss man schon ein bisschen schnell sein und im Vorhinein ein bisschen was sich besorgen. Aber du brauchst ja jetzt nicht irgendwie einen Festivalpass oder so. Du kannst einfach so ins Kino gehen.
Okay, cool.
Ich sehe gerade, dass sie auch 20 Jahre alte Filme gezeigt haben. Es lief unter anderem Old Boy von 2003.
Ah ja, genau.
Interesting. Den haben wir damals, glaube ich, in der Sneak gehabt.
Stimmt, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Steffen und ich waren ja in einem anderen Podcast und da kam auch das zur Sprache tatsächlich.
Ah, siehst du mal. Jetzt habe ich noch sehr, also ich habe jetzt gerade festgestellt, dass der von 2003 ist. Das heißt, wir haben den auch 2003 oder vielleicht sogar 2002, wenn er frühes 2003 ist, weiß ich nicht genau, in der Sneak gesehen. Nee, ist egal, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist 20 Jahre her, dass wir diesen Film gesehen haben und trotzdem habe ich das total präsent.
Der ist krass präsent, gell?
Ja.
Ich glaube, andere Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben, sind nicht mehr so da.
Nee, absolut nicht. Ja, war schön. Ja, ist das jährlich in Frankfurt, weißt du das, oder?
Das ist jährlich, ja, genau. Okay.
Immer ich kriege immer nur Herbst, mit, dass oder? Dieses japanische, dieses Nippon Film Festival ist irgendwie, das ist sehr präsent, so auch von diesem Korean-Ding hatte ich jetzt bisher nicht viel mitbekommen. Vielleicht ändert sich das auch gerade so ein bisschen, weiß man nicht.
Ich meine mich irgendwie an Plakate von gesehen zu haben, als wir noch studiert haben, kann das sein?
Dafür müsste ich ja rausgehen, das mache ich nicht mehr so oft.
Nee, als wir studiert, als wir, weißt du, da, als wir uns noch regelmäßig in Frankfurt an dieser Uni getroffen haben und so.
Diese Uni, ja, da war ich mal.
Wie lange ist das denn her? Ich meine, wenn es das 12. ist und jährlich stattfindet, dann ist es vielleicht doch ein bisschen zu jung, oder?
Das reicht nicht, aber wenn man 3 Jahre Corona abzieht, wo es vielleicht nicht stattfindet.
Ach so, ja, stimmt.
Aber vielleicht war das auch das japanische Filmfestival, was ich jetzt einfach ganz dreist vermische.
Dünnes Eis.
Ja.
Schnell weiter.
Ja, oder ich war ja auch nach Studienzeiten nochmal in dieser Stadt bei Offenbach unterwegs.
Ja. Gut. Also behalten wir das als Empfehlung fest. Wenn das 13. um die Ecke kommt, kann man da hingehen und spannende Filme erleben.
So ist
es. Christian empfiehlt es. Also es ist fast ein Befehl. Das kann man ja mal
das
so stehen
lassen.
Das
müsst ihr beurteilen.
Das behaupte ich jetzt einfach. So, wir sind eine Stunde in der Sendung und jetzt wird gespielt. Christian hat uns ein Spiel mitgebracht. Das steht hier in der Kapitelmarke, mehr weiß ich nicht. Und du hast vorhin was mit der Wendeltreppe angedeutet. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst.
Ja,
ich auch.
Ich habe natürlich eine Wendeltreppenrunde für euch mitgebracht. Juhu. Eine reguläre Runde. Das heißt, ihr dürft einen Film anhand der Rezension erraten, die ich hier rausgesucht habe. Und ich habe extra nochmal nachgeguckt. Also ich bin folgendermaßen vorhin vorgegangen. Ich habe eure Website aufgerufen, bin im Archiv ein bisschen nach unten gescrollt, habe einen Film aufgerufen, wo ich dachte, da gibt es bestimmt gute Rezensionen und geguckt, wer von euch hat den gesehen und ihr habt den beide gesehen. Das sind ja schon mal die besten Voraussetzungen hier.
Das ist gut, weil dass du das jetzt vorher sagst, weil Stefan würde das mit Sicherheit leugnen, dass er den Film gesehen hat. Oder hast du das jetzt schon mal, aber den Punkt schon mal aus dem Weg.
Ja. Ich erkläre das Spiel nochmal. Ich habe hier, ich glaube, 5 Rezensionen rausgesucht, die, wie ich meine, von relativ vage bis immer konkreter werdend hier sortiert sind. Und ich lese euch die vor. Und danach ratet ihr, was das für ein Film sein könnte. Und die wichtigsten Hinweiswörter sind natürlich hier, wie wir so schön sagen, weggetreppt. Seid ihr bereit?
Ich freue mich sehr, ja.
Ja, ich möchte kurz zu Protokoll geben, dass ich mich so angespannt fühle in diesem Podcast wie seit mindestens 500 Folgen nicht mehr.
Sehr gut. So, dann legen wir los. Leon M. schreibt eine 1-Stern-Rezension bei Amazon. Uninspirierter Schrott. So ungefähr muss es aussehen, wenn jemand ohne cineastisches Können versucht, einen auf Tarantino zu machen. Einfach in jede Szene unmotiviert und zusammenhangslos einen neuen Megatrack eingefügt und alle paar Szenen sinnlos stilisierte Gewalt. Am Ende hat man mehr ein Debakel wie Suicide Squad. Der Film wirkt dabei wie eine Parodie von Gedanken besserer Filmemacher.
Ach herrje, wenn ich jetzt auf unsere Liste von Filmen, die wir geschaut haben, gucken könnte... Jetzt falle ich wieder in die gleiche Falle, dass ich jetzt einen Film umschreibe, den der Bob dann rät und dann gewinnt.
Okay.
Ich meine, das hattet ihr beide mal, Christiane, mit Jan, wo du auch irgendwas umschrieben hast. Oder
also, der Jan hat es
mit jemand anders umschreibt und dann sagt der Jan dann den Filmnamen.
Ich hoffe natürlich nicht, dass du jetzt schon den richtigen umschreibst.
Ja, ich muss jetzt trotzdem leider machen, weil sonst kriege ich das nicht aus meinem System raus.
Ja.
Wir haben mal so ein Western geschaut, der
oh Gott, wie hieß der? Ich weiß, genau, was du meinst.
Bei Western weißt du schon, welcher gemeint ist. Ihr guckt wohl nicht
so
viel Western.
Ja, nee, wir haben so einen ultra stilisierten Western geguckt, der uns aber, meine ich, gut gefallen hat, wo auch für meine Erinnerung ein ganz cooler Soundtrack dabei war. Also eben nicht so ein Western-Soundtrack, sondern irgendwas Modernes. Mit diesem Showdown auf dem Platz dann, wo der oben Kirchturm ist und runterschießt und
Wer spielt denn da so mit?
Zoe Kravitz? Kann das sein? Oder? Nee.
Ja, ich sag mal so, der Film ist es auf jeden Fall nicht. Da musst du jetzt nicht weiter drüber nachdenken.
Wie hieß das Drecksding?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wollt ihr weitere Treppe?
Mit dem Track, das klingt für mich so nach Soundtrack. Also müsste in irgendeinem Film.
Ja, ich dachte jetzt eher so Richtung Nice Guys oder sowas.
Nice Guys ist es nicht.
Na, schade. Weißt du, weil der kommt so mit so einer Coolness-Faktor, so Leute labern cooles Zeug so rüber, so gewollter Tarantino. Da kam, war meine Idee.
Ja. Und dieser zweite Teil von dem James Bond-Darsteller, neue Rolle-Film.
Zweiter Teil, neue.
Ach so, du meinst diesen Kriminalfilm?
Ja, genau.
Nee, der ist es auch nicht.
Coolen Soundtrack zu. Boah, wir sind so schlecht in Filmenamen sagen.
Gott, wie hieß der?
Wir würden in der Treppe so untergehen. Glass Onion, ja.
Und wie hieß der erste?
Knives Out.
Knives Out, oh Gott, ja, genau.
Ja, die sind es beide auch nicht.
Sind es beide auch nicht. Gut.
Aber das hätte ich jetzt auch bei gewollt Tarantino, wäre ich nicht auf die beiden gegangen.
Nee, ich war jetzt nur von der Musik und ich meine mich dazu erinnern, dass wir das da irgendwo mal. Aber vielleicht hänge ich mich dazu sehr auf.
War da noch coole Musik? Baby Driver war coole Musik.
Der ist es auch nicht. Okay. Ich mach mal weiter, ne?
Ja, mach mal weiter.
Beatrice Behn schreibt auf kinozeit.de: Diese Depression und seelische Leere tragen auch den Film stets auf einer bestimmten Grundstimmung aus Nervosität und Trauer. Treppe hat durchaus amüsante Momente, doch grundsätzlich ist der Film ein Abbild einer gestörten Seele, die zu viel Schaden genommen hat und doch weiter ums Überleben kämpft. Dabei tappt er aber nicht in die Falle, in die viele der dunkleren Filme wie Batman wie Superman gestolpert sind, und verwechselt eine gewisse emotionale Düsterkeit mit Zynismus. Und er kastriert nicht seine Hauptfigur und macht sie zu einer emotionalen Zeitbombe. Im Gegenteil, die Einbettung der gesamten Geschichte zeigt erst recht, wie bewusst sich der Film über diese Fallen ist.
Ach, herrje.
Himmelgott. Im ersten Teil bis zur Erwähnung von Batman wie Superman war ich bei Drive.
Okay, na,
aber
der
ich glaube,
ist nicht.
Drive würde man nicht mit Batman wie Superman vergleichen. Und dann war ich da auch wieder weg von. Und dann bin ich ahnungslos, Stefan.
Ich würde sagen, so einen Film haben wir nie geschaut und ich sowieso nicht, aber das ist ja schon nicht gültig, wie wir eben schon festgestellt haben. Sowas so ganz Depressives, ganz.
Eine gestörte Seele.
Gestörte Seele, Harley Quinn. The Emancipation of One Harley Quinn, nee, aber das passt alles überhaupt nicht, oder?
Würde dann die erste Rezension diesen Suicide Squad Referenz machen? Das wäre ja wie Suicide Squad. Ich glaube nicht.
Nee.
Ich mach mal weiter. Das ist ja irgendwie auch das Schöne, ne, dass die Leute in den Filmen manchmal Dinge sehen, die wir da gar nicht drin sehen.
Ja.
Mal gucken, was Matthias.
Ich glaube, das Hauptproblem ist unsere Erinnerung von unseren alten Hirnen. Das hat nicht so viel mit den Rezensionen zu tun.
Ich habe vielleicht noch ein paar Tipps für euch später.
Du hast vielleicht sehr weit runtergescrollt, kann das sein?
Nicht so weit. Moment. Jetzt bin ich verrutscht. Matthias Hopf schreibt auf das Filmfeuilleton. Treppe ist Zeugnis dafür, wie aufregend Ambition sein kann. Hier entsteht ein verzerrtes, gefiltertes und komplett manipuliertes Stadt-Zeit-Porträt, das durch aufwendige Plansequenzen eine unglaubliche Sogwirkung entfaltet und einnehmende Echtheit beschwört, wenngleich die Schläge, Tritte und Hieben unlängst übermenschlichen Zweikämpfen gleichkommen. Potenziert von einer knallharten Geräuschkulisse will Treppe sichergehen, dass jede Bewegung in ihrer Ausführung doppelt abgefedert wird, von blauen Flecken und Schürfwunden ganz zu schweigen. Bei all der ordentlichen Ausstattung geht das Hauptaugenmerk auf den Körper folglich nie verloren.
So was wie Bullet Train?
Nee.
Nee. Was war das? Ein Stadtporträt? Was stand da?
Da stand ein Stadt-Zeit-Porträt.
Stadt-Zeit-Porträt. Oh. Wow. Wie das jetzt übereinpasst mit den beiden Rezensionen von vorher.
Dass die alle den gleichen Film geschaut haben, kriege ich
nicht gesquared irgendwie.
Mhm. Wollt ihr vielleicht zwischendurch eure Bewertungen haben von diesem Film?
Oh ja, gerne.
Ja, gerne.
Stefan, du hast 4 von 10 gegeben und Robert 4,5 von 10.
Ach du Scheiße, okay.
Das war so ein Film zum Vergessen.
Ja, exakt.
Und hat der Christoph auch geschaut?
Und
bewertet?
Nee, da ist ja keine Bewertung dahinter.
Das heißt, eine Sendung, hilft uns das?
Das hilft uns gar nichts.
Nee.
Aber Christoph scheint in der Sendung gewesen zu sein, weil er hat, ihr habt hier aufgeschrieben, was er getrunken hat.
Ja, nee, das, genau, wenn derjenige den Film nicht gesehen hat, dann schreiben wir da keine Punkte hin, weil es halt keine gibt. Stadt-Zeit-Porträt. In dem Augenblick, wo du das Wort gesagt hast, war ich bei Blade Runner. Warum, weiß ich nicht, weil es schoss halt so durch meinen Kopf. Aber es ergibt mit dem ganzen Rest auch überhaupt keinen Sinn. Also Blade Runner 2049 in dem Fall, aber.
Ja, nee, ist es nicht.
Das ergibt auch überhaupt keinen Sinn, aber das war der Film, der durch meinen Kopf kam in dem Augenblick. Nee, vollkommen ahnungslos.
Stefan, na gut.
Ich bin auch immer noch bei diesen Depressionen gemischt mit diesem Porträt, gemischt mit cooler Soundtrack. Puh. Erschreckend, nee. Ich hänge auch komplett.
Okay, dann kommt jetzt als nächstes Timo Wolters, der hat so eine Seite Blu-ray-Rezensionen.net, da hat Jan in der Vergangenheit bei uns schon mal ein bisschen was draus vorgelesen, da geht es immer sehr um die technischen Merkmale.
Eine kurze Zwischenfrage, also zum Beispiel der Typ von dieser Webseite, weiß der, dass ihr ihn immer verwendet? Oder?
Wir haben da noch nie eine Rückmeldung bekommen von irgendwelchen Rezensenten, ehrlich gesagt.
Okay. Nee, ich meine jetzt bei Amazon ist mir das klar, aber bei so Leuten, die ein eigenes Blog haben oder so, könnte es ja durchaus sein.
Ja.
Ich habe ihr habt einmal was vom Gnislev benutzt, der auch, ich meine sogar mal bei einem Pinke Bar Konzert da war.
Ah,
ein Hörer von uns ist, ja.
Genau, ein Hörer von uns ist. Und da habe ich ihm gesagt, so hier, du wurdest da übrigens erwähnt, da hat jemand was von dir zitiert und da hat er sich sehr gefreut.
Auch schön.
Ja.
Cool. Ja, Timo Wolters kann sich ja gerne mal bei uns melden. Der schreibt auf jeden Fall, das Bild der Blu-ray von Treppe beginnt vor allem mit einer Farbe, blau. Über allem liegt ein grau-blauer Filter. Dennoch wirken die Kontraste hier schon recht knackig und bleiben das auch, wenn die Szenerie dann auch farblich wechselt. Stets ist der Look aber etwas kühl und farblich dezent entsättigt. Das ist vor allem in den Szenen der Nachbesprechung in Treppenstadt hauptsächlich der Fall. Die Schärfe ist im zentralen Bildbereich gut, manchmal sogar bestechend, lässt aber am unteren Bildrand öfter mal nach. Während der Tageslichtszenen in einer anderen Treppenstadt, die ausnahmslos bei tristgrauem Wetter gefilmt wurden, geht der Kontrastumfang schon mal etwas in die Knie. Und in der Barszene nach etwas über einer halben Stunde sieht man gar ganz ungewohnte Dinge. Digitale Artefakte in den Details während der kurzen Bewegungen und dazu ein deutliches Korn. Gleichzeitig geht hier der Farbumfang in die Knie und die roten Lichter auf den Gesichtern sorgen für deutlichen Detailverlust und Vermatschungen. Ebenfalls nicht schön die deutlichen Color-Banding-Probleme in der Unterwasserszene.
Ja, Color-Banding-Probleme sind wirklich furchtbar, aber es hilft mir alles nichts.
Also ein Film, der sehr blau beginnt und dann irgendwie ein anderes Farbspektrum annimmt.
Ja, wegen dem roten Licht geht alles kaputt, ja, ja.
Ja, mhm. Aber sowas wie Avatar oder so. Aber den hat der Christoph besprochen, nee. Also den Avatar 2. Oder so einen von den neuen Star Wars Sachen, wo der Christoph nicht mit dabei war. Hier Star Wars 9 oder?
Haben wir keine 4 Punkte gegeben?
Nee, stimmt. Oh nee. Vermutlich nicht.
Also es sind hier Städte offenbar wichtig, die habe ich jetzt mal rausgenommen, weil ich dachte, das wäre schon zu offensichtlich, aber offenbar ist es das ja nicht. Soll ich euch sagen, welche Städte hier gemeint sind?
Ja, gern.
Es gibt eine Szene der Nachbesprechung in London und später diese tristgraue Stadt, das ist Berlin.
Ich habe ein Bild vor Augen, aber ich kann nicht keinen Titel nennen.
Beschreib mal, was du siehst.
Ein Actionfilm, der halt am Schluss in irgendwie in Nachbesprechung weiß ich nichts drüber. Er spielt irgendwie in Berlin, Leute rennen in Kreuzberg rum. In coolen, hippen Computerräumen.
So ein Agentendings, oder?
Agenten, genau.
Irgendwas. Wie heißt der hier?
Ganz
Schweighöfer vielleicht?
Nee, nicht sicher. Nee, ich sehe eher einen amerikanischen Film, der auch zufällig in Berlin spielt.
Mhm.
Und so über die Welt hetzt.
Also ich glaube, Matthias Schweighöfer spielt nicht mit.
Aber vielleicht der ein oder andere deutsche Schauspieler. Ich erinnere mich irgendwie über die ja, dunkel.
Hast du einen Hauptdarsteller oder eine Hauptdarstellerin vor Augen?
Gar nicht. Gar nicht.
Okay. Ja.
Berlin im Titel ist aber nicht, oder?
Bitte was?
Ja, Berlin im Titel wäre jetzt zu wild geraten.
Nee, das ist nicht der Fall.
Nee, wir müssen weitermachen. Das führt zu nichts.
Wir sind nicht so gut mit Filmraten.
Michael Pegler schreibt auf derstandard.at, wovon Treppe profitiert, sind Treppenfrau und die Prügelszenen. Minutenlang dauern ihre wahlweise waffenlosen Auseinandersetzungen mit Gesinnungsfremden und uniformierten Personal, während die Spitzel und Maulwürfe taktisch agieren, als wären sie bei Jean Le Carré in einer Drehbuchschule gewesen. Doch das kommt diesem Film durchaus zu Pass. Unaufhaltsam fügt sich ein Erzählstein zum anderen, während auf Archivbildern junge Menschen mit dem Hammer die ersten Brocken aus der Mauer schlagen.
Diese, oder war das eine Serie, wo diese ostdeutsche Agentin dann rübergeht und mit der Wende nicht klarkommt?
Das ist Chloe, das ist eine Serie. Nee, das ist es nicht, glaube ich.
Nee, das ist es nicht.
Wie viele hast du eigentlich noch bevor?
Ich habe noch eine.
Okay. Oh Gott.
Also
so eine Ostagentin, hat die da nicht irgendwie eine blonde Perücke auf? Wie heißt denn die Salt gespielt hat?
Angelina Jolie?
Nee.
Blonde Perücke ist Atomic Blonde.
Ja, es ist Atomic Blonde.
Echt?
Wow.
Ja.
Oh nein, und ich rate hier wieder, das ist genau das passiert. Nein.
Ja, sehr gut.
Okay.
Ich musste euch gar nicht eure Drinks vorlesen. Das wäre auch noch ein Tipp gewesen.
Niemals hätte das irgendwas geholfen.
Oh doch, das hätte mich jetzt aber interessiert. Was hätten wir jetzt dazu denn getrunken?
Bob hat getrunken nicht wirklich russischen Wodka. Bei dir steht einfach nur Gude und Christoph hat Metaxa getrunken.
Gude ist ein Bier hier aus Frankfurt.
Genau.
Ach so, okay. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut geraten.
durch den Blond-Hinweis.
Ja, manchmal ist es so einfach.
Ich bin nicht sicher, ob Atomic Blonde, ob das die Berlin-Szene ist, die ich im Kopf hatte. Ich glaube nämlich nicht. Die Berlin-Szene, die ich im Kopf hatte, ist aus einem anderen Film.
Wir hatten auch mal so ein, genau, wo die irgendwie vor dem Hauptbahnhof sind und dann spritzt der eine dem anderen irgendwas ins Bein oder so. Das war okay. Die, die ich als erstes im Kopf hatte. Aber immerhin haben wir es geschafft und brauchten doch nicht alle Rezensionen. Oder ist die letzte so gut, dass wir die noch hören sollten?
Nee, die ist nicht der Rede wert. Die hätte euch nur ein paar offensichtliche Tipps gegeben.
Okay. Das macht schon Spaß, aber es ist auch ganz schön schwer.
Meine Herren, ja.
Herr Christoph hat sich ja angemeldet. Der ist ja todesmutig.
Ja, und ja.
Springt rein. Er hat sich wahrscheinlich auch schon 4 Wochen lang überlegt, wie heiß er ist.
Ja, das hoffe ich doch.
Ja.
Das ist eine Voraussetzung.
Jetzt wahrscheinlich, während er in seinen Kürbis reinguckt. Sitzt er in seinem, der hat doch irgendwie einen Star Wars gethemten Kürbis geschnitzt.
Star Trek.
Ah, ist das Gleiche.
Tatsächlich, das ist mir nicht bewusst gewesen. Ich muss mir den nochmal angucken.
Das war ein Star Trek Combat, was da, das Loch quasi, die Form.
Ach so, nee, das habe ich wirklich nicht erkannt. Ah ja, doch, jetzt, wenn man es weiß, sieht man es sofort.
Und okay, unten ist doch so ein, hier so ein Katana
so,
von
so
den.
So eine Waffe von ja. Den, ja.
Also natürlich nicht Katana, sondern.
Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Das, was Worf halt hat.
Genau.
Ein Padlet.
Ah ja.
Oder natürlich. Wahrscheinlich, wenn man Christoph jetzt genau, ich habe das Bild jetzt gerade nicht vor Augen, aber im Zweifel ist es die kürzere Version davon, die irgendwie anders heißt und er würde mir jetzt an den Hals springen dafür, dass das falsch.
Kann er dich ja nächste Woche ermahnen.
Thema nächste Woche ermahnen, da muss ich kurz dazwischen gehen. Letzte Woche war ja der Flo zu Gast.
Ja.
Und ihr habt ja lange mit ihm rumdiskutiert über Actionkomödien mit Arnold Schwarzenegger und ich habe das immer so, wenn ich im Urlaub bin und dann eure Gästefolgen höre, wo ich nicht dabei bin, dann gab es letztes Mal, glaube ich, mit dem, war das Daniel? Ist auch egal, einem der Gäste, so einen Moment, wo ich die ganze Zeit reinschreien wollte. ich möchte bitte dem Gast recht geben und ihr beiden sitzt da und kapiert's nicht. Das war es wieder so. Last Action Hero ist großartig. Er ist vielleicht nicht besser als Demolition Man, aber er ist mindestens gut. Und ihr wolltet das bei Flo nicht gelten lassen. Und ich wollte die ganze Zeit reinrufen. Es ist so furchtbar, wenn man in dem eigenen Podcast mal nicht dabei ist und man kann nicht einfach, das sitzt man da irgendwo in sonst wo und möchte die Wand anschreien.
Lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen und brüllt rum auf dem Campingplatz.
Wollte das nur nochmal nachtragen. Last Action Hero, toller Film. Flo hatte völlig recht.
Ja, sehr gut, ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Für mich ist es so ein Film von meinem Bruder, also den der irgendwie gesehen hat und ich entweder ihn nie gesehen habe dann danach oder ich habe ihn doch mal gesehen und wieder vergessen, aber es ist sein Film, ist nicht meiner.
Okay.
Ja. Der Christoph, der übrigens gerade im Urlaub weilt, sendet liebe Grüße und er beneidet uns, dass wir gerade die Wendeltreppe spielen durften.
Oh.
Ja.
Hast du das jetzt live ihm gechattet oder wie kommt das jetzt zustande?
Ja, weil wir ihn nämlich nicht gefragt haben, was er denn für nächste Woche vorschlagen wird. Bevor wir jetzt in einer halben Stunde oder 2 Stunden, je nachdem, wie lange das hier noch dauert, da stehen und sagen, der Christoph ist nächste Woche dran, was möchte er denn? Dann habe ich gedacht, fragst ihn mal. Und da habe ich ihm erzählt, dass wir gerade Wendeltreppe spielen.
Du Fuchs.
Ja. Sehr schön. Kommen wir von einem Spiel zum nächsten. Ich habe ein kleines Spiel fürs Telefon. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für andere Geräte gibt, gefunden. Das wurde mir.
Das wird jetzt wieder teuer, das muss ich jetzt wieder sofort kaufen.
Ja, 6,99 kostet es sogar.
Oh, verdammt.
Und zwar nennt sich das Overboard. Das ist so ein kleines, also im Endeffekt ist es so, du spielst eine Frau, die auf einem Schiff unterwegs ist, ihren Mann von Bord schmeißt. Nee. Und dann innerhalb von 8 Stunden dafür sorgen muss, dass sie in New York, die fahren nach New York oder nach, ich glaube nach New York, von Bord gehen kann, ohne dass sie erwischt wird. Und du kannst immer in Räume gehen und da kannst du Sachen machen, du kannst mit Leuten reden und kriegst dann oben auch immer eingeblendet, was die jetzt gerade verstehen. So, ah, sie gehen davon aus, dass dein Mann vermisst ist, oder sie gehen davon aus, dass dein Mann noch in der Kabine liegt, oder du hast den Schiffsjungen erschlagen oder sonst irgendwas. Und das Schöne ist, also ich habe es noch nicht geschafft, es positiv durchzuspielen, aber wenn man es mal positiv durchgespielt hat, kann man eben noch alle möglichen anderen Wege finden. Und ich bin jetzt irgendwie schon mal dem Teufel begegnet und der gibt mir dann auch Aufträge wie, bringe alle an Bord um. Also dass da quasi ein Geisterschiff mit einer Person an Bord ankommt.
Und muss trotzdem davon kommen, dass du es nicht warst, oder wie?
Genau. Oder, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich es dann auch gelöst, wenn ich einfach alle umgebracht habe, dann kommt der Teufel und rettet mich oder ich kriege meine Seele wieder, keine Ahnung. Aber es ist ein sehr lustiges, sehr unterhaltsames Spiel, das von einer Firma namens Inkle, also Inkle, gemacht wird. Die haben noch mehr so kleine Spielchen und die haben auch so eine Entwicklungsumgebung, wo du eben solche Spielchen machen kannst, also wo du quasi deine eigenen Scripts, Games, Textspiele machen kannst. Das hier ist auch sehr grafisch, sehr minimalistisch, also du siehst dieses Schiff von der Seite mit den Räumen und dann läuft so ein schwarzer Schatten eben nur so hoch und runter und sagt dir so, wenn du jetzt dahin läufst, dann brauchst du 3 Minuten und da ist der und der anwesend und dann kommst du hin und dann gibt's halt nur so Overlay-Bilder von dir beziehungsweise von den Leuten, die da sind, mit denen du dann redest und dann, ja, rede mit dem oder mit dem, hat wie so ein Art Point-and-Click-Adventure. Guck durchs Bullauge, schmeiß irgendwas durchs Bullauge raus und sonst irgendwas. Und es ist echt unterhaltsam, so ein Durchlauf dauert so 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, also die ersten dauern natürlich ein bisschen länger, bis du, weil du die Texte dann alle liest, aber du kannst halt sagen, ja, okay, die ersten 4 Schritte mache ich wieder so, also irgendwie, du bist am Anfang immer in der Kabine und dann klopft's. Und wie du darauf reagierst, also du könntest sagen, komm rein oder geh weg oder was ist los? Und wenn du das immer wieder machen möchtest, sagst du einfach, ja, mach halt das gleiche normal. Oder du sagst halt, nee, ich möchte abweichen und dann möchte ich so und so weitergehen. Und das ist echt sehr unterhaltsam, sehr stimmungsvoll, spannend, eben auch, wenn du merkst, so, nee, irgendwie, die wissen jetzt alle zu viel, das ist irgendwie gerade blöd, lass mich mal woanders hingehen. Und du musst halt irgendwie diese nicht auffallen und die 8 Stunden quasi rumkriegen, die dann aber auch wieder, wenn du Sachen machen möchtest, nicht viel Zeit sind.
Okay, das heißt, es läuft irgendwie so in mehrfacher Geschwindigkeit ab?
Ja, genau. Also das ist halt, weiß nicht, du brauchst dann 5 Minuten, um von deinem Zimmer auf die Brücke zu kommen und die sind dann halt natürlich sofort um. Und dann redest du mit dem und diese Unterhaltung dauert dann 1/2 Stunde, dann ist wieder die 1/2 Stunde weg und so. Also geht die Zeit dann einfach weg und dann sagt er dir, ja, es ist jetzt so und so viel, noch 4 Stunden bis New York, noch 3 Stunden bis New York, noch 2 Stunden, noch 1 Stunde. Ja, zählt dann runter, erhöht die Spannung. Echt cool und es ist halt eben nicht, du musst herausfinden, wer es war, sondern es ist klar, wer das war. Du warst es und du musst da irgendwie mit rauskommen, dass du eben nicht erwischt wirst.
Okay, sold, ich habe es gerade gekauft. Es ist immer dasselbe, wenn du Spiele empfiehlst.
Ja, ist doch andersrum, genau das Gleiche. Also.
Und ich habe gerade gesehen, es hat reichlich Preise gewonnen.
Ja.
Ein Writers Guild Award for Best Writing in Screen Game Dingsbums und ein Apple Design Award letztes Jahr.
Ja, ist ganz minimalistisch, sieht aber cool aus. Und ich weiß nicht, wo mir das empfohlen wurde, aber ich bin wahrscheinlich irgendwo im Internet umhergelaufen und dann drüber gefallen.
So, der Herr läuft also im Internet umher.
Und dann habe ich es versehentlich gekauft, wie das so manchmal passiert.
Christiane, spielst du auf dem Handy?
Auf dem Handy nicht, nee. Ich spiele, wenn, dann auf der PlayStation.
Oder mit Leuten in Podcasts.
Ja.
Die jetzt immer noch ein bisschen unter Stress sind.
Es tut mir leid.
Was spielst du aktuell auf der PlayStation? Was ist dein Favorite?
Oh mein, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also mein Favorite, oh Gott, wenn du mich nach meinem Favorite aller Zeiten fragst, da würde ich natürlich jederzeit Terranigma sagen. Das ist ein Super Nintendo Spiel. Oh, das ist ein fantastisches Super Nintendo Spiel. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, hast du ein SNES Mini oder tatsächlich noch eine richtige Super Nintendo bei dir zu Hause?
Nein, ich war jahrelang PC-Gamer früher. Mm,
okay.
Von daher, nein.
Wie heißt es? Terranigma.
Das kann man auch über einen Emulator auf dem PC spielen. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist ich liebe das so sehr. Das habe ich als Kind schon gespielt. Da geht es darum, man ist ein Junge namens Ark und bekommt dann die Aufgabe, die Welt zu erschaffen. Und das macht man dann und also unsere tatsächliche Welt. Und dann ist man dann auch in, keine Ahnung, in Nepal ist man zuerst und dann reist man nach Frankreich und nach Spanien und nach Amerika und hilft dann so die ganze Welt aufzubauen. Und es ist nicht Fantasy-Rollenspiel, sondern Action-Adventure. Genau, Action-Adventure ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Hat aber auch teilweise so Strategie-Elemente, also Aufbau-Elemente, so ansatzweise mit drin. Und es ist einfach so unfassbar emotional und berührend. Das ist für mich einfach das beste Spiel aller Zeiten. Ich habe darüber auch mal geblockt tatsächlich auf behindthescreens.de, genau, zu dem Podcast gibt es auch einen Blog und da wurde ich gebeten, über Terranigma mal was zu schreiben und das habe ich sehr gerne gemacht. Genau, wenn du jetzt nach aktuellen Favoriten mich fragen würdest, würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, oh Gott, ich vergesse immer den Titel, wie kann das denn sein? Dieses Spiel, wo man Pakete ausliefert. Death Stranding, mein Gott, ich vergesse es jedes Mal. Sagt dir das was oder sagt euch das was?
Ja, ich habe viele, viele Videos und Rezensionen und so darüber gelesen und immer kommt dann eine Sache, das sei sehr repetitiv und immer wenn das erwähnt wird, denke ich mir, okay, ich bin raus und ich habe es nie gespielt.
Es ist tatsächlich sehr repetitiv, das kann ich nicht anders sagen. Es ist auch sehr mühselig, weil es fühlt sich teilweise wirklich an es fühlt sich lange Zeit an wie Arbeit, wirklich. Aber irgendwie hat es trotzdem seinen Reiz, weil du tatsächlich ist es. Es hat eine Parallele zu Terranigma, nämlich, dass man da irgendwie hilft, die neue Welt aufzubauen. Offenbar ist das ein Thema, was mich nicht loslässt. Und es wird aber auch ab einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr spannend, weil es da auch noch so, ja, ich sag mal, Geister gibt, denen man begegnen kann. Also es hat auch so fast schon Horrorelemente, aber auch krasse Actionelemente. Aber es ist sehr lange Zeit sehr, sehr behäbig. Und ich mag das tatsächlich sehr, weil man sich in solchen Spielen komplett verliert. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich da rein investiert habe. Es ist wahrscheinlich im dreistelligen Bereich letztendlich gewesen. Das war bei Cyberpunk 2077 auch so. Und ich weiß noch, hier Dingsbums, Assassin's Creed, nicht Origins, sondern Odyssey, genau. Das habe ich mit meinem damaligen Freund 180 Stunden gespielt. Das war, also die Karte ist auch halt lächerlich groß, was man da alles entdecken kann. Das ist ja so ein Open-World-Spiel. Aber wenn man so ein Spiel hat, wo man die Welt einfach so in- und auswendig kennt und dann irgendwie nach der Arbeit nach Hause kommt und dann sich einfach nur in dieses Spiel reinbegeben kann und weiß, was man kriegt, so, das ist einfach für mich ein total schönes Gefühl. Deswegen mag ich so lange Spiele. Ja.
Du hast gerade Cyberpunk 2077 gesagt und es ist wie so ein Stich wo ich genau weiß, was ich da noch alles vor mir habe. Und ich komme einfach nicht dazu. Es ist so furchtbar.
Ja.
Diese verdammten Kleinkinder, man kommt zu nichts. Da will ich noch ganz viel Zeit rein versenken und ich komme einfach nicht dazu. Es ist furchtbar.
Das ist auch toll. Ich habe aber auch letztens ein neues Spiel angefangen, wo ich auch nicht dazu komme. Filmnamen kann ich ja mittlerweile relativ gut, aber Spielenamen, das ist so eine Science-Fiction-Serie, so ein Rollenspiel, was auch mittlerweile 3 oder 4 Teile hat oder so. Man spielt Commander Shepard. Sagt euch das was?
Wir sind aus dem Gaming-Business ein bisschen raus, von daher
Mass Effect.
Mass Effect, genau, ja, genau. Das habe ich
nicht gewusst, habe ich gegoogelt, muss ich zugeben.
Das war ja auch, oder das ist ja so eins der auch Meisterwerke im Rollenspielbereich, glaube ich, Science-Fiction-Bereich, und deswegen wollte ich das unbedingt mal spielen, aber da komme ich auch echt nicht dazu, da habe ich, keine Ahnung, 3 Stunden bisher gespielt oder so.
Hm.
Aber ja. Ja, ich spiele schon manchmal ganz gern.
Weil dieses Assassin's Creed Origins, das ist in Ägypten, oder?
Origins ist in Ägypten, genau, und Odyssey in Griechenland.
Boah, die sehen beide so gut aus. Ich habe mir jetzt gerade mal so ein paar Bilder angeguckt. Ich muss doch mal mein Assassin's Creed wieder weiterspielen. Aber ich habe mir zum Glück oder vielleicht
rausgekommen.
Ja, irgendwas Mirage oder so ähnlich.
Genau, das sieht gut aus. Also ich spiele ja mit Daniel ab und zu mal Odyssey. Also ich gucke zu, während er spielt meistens. Das ist sehr lustig. Ich finde, das sieht immer noch gut aus.
Weil er so lustig spielt, oder?
Ja, das dauert halt eine gewisse Zeit, bis man da so reinkommt in die Steuerung. Und dann passieren halt manchmal lustige Dinge. Und du kannst ja auch in dem Spiel Romanzen beginnen. Und da hatten wir letztens die erste Gelegenheit. Das war auch sehr lustig.
Ah, okay.
Ja.
Das kann man in Cyberpunk auch, ne? Das habe ich, habe ich mich bisher irgendwie nicht besonders hell angestellt, aber
ja, je nachdem, wie dein Charakter ausgestattet ist mit gewissen Geschlechtsmerkmalen, hast du halt nur manchmal die Möglichkeit, das ist quasi vorgegeben, dass nicht jeder Charakter auf dich steht. Vielleicht bist du bisher noch nicht an die richtige Person geraten.
Das könnte sein, ja. Es ist ja auch nur realistisch so, dass das so ist. Von daher, ja, nicht verkehrt.
Bei Assassin's Creed steht jeder auf mich, mit dem man da irgendwie, wo man die Option hat, so ein Herz auszuwählen. Ich habe das immer gemacht, das hat immer funktioniert. Naja, wie auch immer, das driftet jetzt ab, das Gespräch, lass es mal lieber weitermachen.
Es nimmt aber jetzt eine harte Kurve, pass auf. Ich frage mich gleich, wie der Bob jetzt von Assassin's Creed zum Urlaub im Wohnmobil kommt.
Oh Gott,
du hast dir jetzt ein Riesenmonster-Wohnmobil geliehen mit 2 Achsen hinten und 4 Achsen vorne gefühlt. Was da unpraktisch wäre, ich weiß.
Ja, das lenkt sich scheiße, glaube ich, wenn man 4 Achsen vorne hat. Ja, ich habe einfach mal das nächstgrößere Wohnmobil gemietet.
Was machst du eigentlich, wenn irgendwann mal Schluss ist? Baust du selber LKWs um oder geht immer noch größer? Oder fängst du dann an, Sachen hinten dran zu hängen?
Das ist eine gute Idee eigentlich, aber das hatte keine Anhängerkupplung.
Das ist ja
auch ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob
wie soll man denn sonst sein Auto mitnehmen?
Ja, genau den Gedanken hatte ich auch, weil irgendwie, als ich den Namen von diesem Wohnmobil das letzte Mal hier, glaube ich, im Podcast vor 2, 3, 4, 5 Folgen gesagt hatte, hattest du irgendwie recherchiert, dass man da 3,5 Tonnen dranhängen kann. Und da habe ich gedacht, ist ja super, dann miete ich mir irgendwo noch so einen Hänger, wo ich meinen PKW draufstellen kann und nehme den mit. Wäre im Nachhinein, glaube ich, eine saudumme Idee gewesen, weil wir sind so ein paar Passstraßen gefahren, wenn du da noch einen Hänger mit einem Auto drauf. Nein.
So ein Riesending.
Nein. Und dann noch. Ich bin irgendwann in so einem Tal mal angehalten, weil ich so eine Schlange an Autos hinter mir hatte, dass ich dachte, da vorne ist so ein Parkplatz, ich lasse die jetzt mal vorbei alle. Da können diese 50, 70 Autos, die ich hinter mir habe, mal alle an mir vorbeifahren. Weil das ist ja auch unfair für die, jetzt haben sie den ganzen Pass darüber mich. Und dann habe ich angehalten und das Erste, was wir gerochen haben, ist, dass die Bremsen stinken von dem Ding. Mhm. Weil ich halt diese Passstraße runter und das ist halt garstig für das Auto. Wenn da jetzt noch 2 Tonnen Anhänger hinten dran gehangen hätten, wäre das, glaube ich, nicht besser geworden. Von daher, nee. Aber zurück zu dem eigentlichen Thema. Ja, wir waren mit dem Wohnmobil im Urlaub Wir sind, ja, würde ich mal mittlerweile behaupten, relativ erfahrene Wohnmobilcamper. Wir haben aber diesmal eine Sache anders gemacht, die wir sonst noch nie gemacht haben. Und das
ist. Die Kinder zu Hause gelassen? Nee, was?
Das wäre eine gute Idee eigentlich. Nein, das klingt jetzt gemeiner als es ist, aber ich habe gerade bei Freunden in der WhatsApp-Story gesehen, dass die, glaube ich, gerade irgendwo auf einer kanarischen Insel rumhängen. Und auf den ganzen Bildern sind keine Kinder und die hängen ständig irgendwo so in so Ausgehszenarien rum, wo ich mir denke, ihr habt 2 kleine Kinder von 3 und 6 Jahren, wo sind die eigentlich gerade? So.
Oma und Opa?
Ja, vielleicht. Da wird man es kurz ein bisschen neidisch, wenn man diese Option nicht hat. Aber egal. Das, was wir anders gemacht haben als sonst, ist, dass wir was vorgebucht haben. Das machen wir sonst nie. Wenn wir Wohnmobil losfahren, dann reservieren wir in der Regel irgendwie ein paar Wochen oder Monate vorher, manchmal auch nur ein paar Tage vorher, das Wohnmobil. Und dann fahren wir los und gucken mal, wo wir so landen. Und dieses Mal waren wir so ein bisschen erschreckt, weil jetzt haben wir ja ein Schulkind und demzufolge sind wir auf Ferien angewiesen. Und irgendwie haben wir uns so von so einem seltsam irrationalen Angstgefühl leiten lassen, dass man vielleicht dann da nicht mehr hinkommt, wo man hin will, weil da vielleicht alles ausgebucht sein könnte. Und haben tatsächlich einen Platz in Südtirol, in den Dolomiten, in Sechsten. Wunderschöner Campingplatz, beziehungsweise sie nennen sich nicht Campingplatz, sie nennen sich Caravanpark. Was das im Wesentlichen heißt, ist, glaube ich, dass sie nicht so oft Zeltcamper stehen, sondern irgendwie Leute, die wenigstens mit einem Wohnwagen oder mit einem Wohnauto anrücken. Und es ist so, ja, ist irgendwie Best Campsite Italy 2023 geworden nennt sich 5-Sterne-Platz, was sich im Wesentlichen dadurch ausdrückt, dass sie ein Spa und ein Sauna-Dings und Wasserwelt und hast du nicht gesehen und 3 Restaurants und die Preise entsprechend, aber Südtirol ist eh teuer, das ist dann nochmal extra teurer und sehr geschickt gemacht, alles sehr, sehr schick, sehr toll, also an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mehr Schein als Sein, aber doch insgesamt so sehr auf das Wohlfühlen der Gäste ausgelegt und immer sehr geschickt gemacht, so, ja, Spa-Bereich, so, ja, Wäschestellplatznummer, ja, wir buchen das auf ihren Platz, kein Problem und so, du kriegst nie so genau mit, was das alles kostet, was du da machst und am Ende, wenn du dann auscheckst, musst du halt einmal die Zähne zusammenbeißen und gucken, ob die Karte geschmolzen oder nur rauchend aus dem Automaten kommt. Es ist ein bisschen... Ja, okay, aber ich glaube, wenn einem das Geld lockerer sitzt, kann man da, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Wenn man versucht, noch ein bisschen einen Blick auf seine Ausgaben zu haben, muss man diesen Platz mit Vorsicht anfahren, glaube ich. aber er ist wunderschön. Er liegt in einem Tal in Sechsten zwischen Bergen. Du schaust auf diese großen 3000er Hügel, die drei Zinnen sind sehr, sehr nahe bei und dramatische Bilder, wenn da die Wolken so die Berge freigeben und so, und du stehst da unmittelbar drunter. Das ist schon sehr, sehr cool und wie gesagt, diese Wasser-, Sauna-, Landschafts-Bar-Zeugs ist alles sehr toll. Der Fehler, warum ich sage, dass es ein Fehler war, dass wir vorgebucht haben, war, dass die Regenprognose, je näher unsere Abfahrtzeitpunkt rückte, umso furchtbarer wurde die Wetterprognose für Südtirol oder speziell für diese Ecke von Südtirol. Und normalerweise, wenn wir nichts vorgebucht hätten, hätten wir bei der Wetterprognose halt gesagt, ja, dann lass woanders hinfahren, dann fahren wir nach Frankreich oder dann fahren wir, keine Ahnung, nach Österreich oder jedenfalls nicht dahin, wo die Wetterprognose so furchtbar aussieht. Jetzt hatten wir aber halt diesen Fehler gemacht, hatten vorgebucht und wie das dann so ist, wenn es 2-3 Tage vorher ist, da kannst du halt auch nicht mehr stornieren, beziehungsweise du kannst stornieren, aber dann sind irgendwie laut den Stornierungsbedingungen 90% des Reisepreises dann eben weg. Und dann machst du das ja doch nicht, also dann stornierst du das halt nicht, dann fährst du da hin und denkst dir, naja, wird schon werden. Wurde auch zum Glück, insofern, also im Endeffekt hatten wir einen völlig verregneten Tag, den wir dann in diesen Wasserwelten ja,
mit da zugebracht haben. Saunalandschaft und so, da ist es doch.
Ja, Sauna mit 2 kleinen Kindern ist halt auch, was willst du da, also du kannst ja nicht mit einem 3-Jährigen in eine Sauna gehen, also kannst du vielleicht, aber also ich habe das nicht vor.
Ja, vor allem, halt ich so oft so Dampfbad 50 Grad Dinger, wenn es sowas gibt.
Ja, aber zahlst du dann für eine Familienkarte 50 Euro Eintritt?
Zahlst du erst hinterher.
Touché. Ja, nee, aber du guckst dir das vorher so an und denkst dir, okay, das ist bestimmt total schön, aber das ist ja auch nicht billig. Und was mache ich, wenn sich rausstellt, dass unsere Kinder komplett sauna-inkompatibel sind? Das kriege ich dann vielleicht doch lieber irgendwie in so einer Frankfurter städtische Badsauna für 15,80 Euro raus, als dort fürs Dreifache. Und die Wasserwelten waren toll. Es ist wirklich so Schwimmbad mit Sand auf dem Boden. Also du gehst in ein Schwimmbad.
Cool.
Und hast in dem Hauptschwimmbecken ist so eine Mischung aus Kies und Sand auf dem Grund. Und der Reingehweg ist auch so, du steigst so über Steine herunter. Ist auch eine Treppe richtige, wenn du die bevorzugst, aber du kannst auch so über die Steine reingehen. Und da brennt ein Lagerfeuer in der Mitte des Raums in so einem Kamin, aber der ist von allen Seiten offen. Und da sitzen die Leute, denen die 35 Grad warme Luft noch nicht warm genug ist, die sitzen dann noch am Feuer. Und du hast so Schaukeln, wo du so Entspannungsliegen, die als Schaukeln aufgehängt sind. Und die sind so von einer Seite vom Beckenrand zugänglich, aber auf der anderen Seite schaukeln sie quasi übers Wasser. Und wenn du da dann drauf liegst, hast du das Gefühl, du schaukelst über dem Becken. Und so einfach wirklich sehr, sehr tolle Landschaft für Entspannung einfach. Auch ein toller Kinderbereich, Außenbecken, die geheizt sind mit, wo es natürlich bei dem Wetter dann dampft und du immer versuchst, die Schultern nicht aus dem Wasser gucken zu lassen, weil es dann kalt wird.
Das ist dann also so fies.
Einfach sehr fantastisch, so von der Art, und da konnte man den Regentag sehr gut rumbringen. Als unsere vorgebuchten 4 Nächte dann, wir waren ja etwas über eine Woche weg, die Ferien sind ja nur eine Woche lang, die beiden Wochenenden haben wir noch mitgenommen und den Freitag sind wir direkt nach der Schule losgefahren. Als die 4 Nächte dann rum waren, hat meine Frau dann zum Glück die richtige Entscheidung auch mit unterstützt. Also wir hatten am Anfang mal überlegt, ob wir nach an den Gardasee fahren sollten, hatten das dann eher verworfen, weil es halt nochmal 300 Kilometer weiter ist. Und, oder nicht ganz, aber von 6. aus sind es dann nochmal 300 Kilometer vom Start weg, wäre es vielleicht weniger gewesen. Aber wir wollten eigentlich nicht so weit in den Süden, weil wir nicht so viel Zeit mit Fahren vertrödeln wollten. Aber als das Wetter dann so, ja, okay, die anderen Tage waren nicht völlig verregnet, aber so richtig geil waren sie auch nicht. Und vor allen Dingen war es kalt. Es war schon irgendwie so eine Herbstreise, sehr deutlich. Und dann meinte sie so, ey, komm, das wird hier nicht besser jetzt mit dem Regentag. Komm, lass uns doch zum Gardasee fahren. Weil der ursprüngliche Plan war, wir ziehen dann noch in Südtirol so ein bisschen rum. Vielleicht Bozen oder sowas oder nochmal Meran, was wir letztes Jahr gemacht haben, was uns sehr schön gefallen hat. Und dann war irgendwie so, komm, wir fahren doch zum Gardasee. Und dann eigentlich hatte ich sie so eingeschätzt, dass sie da gar nicht so viel Bock hatte auf die weite Fahrt. Aber plötzlich war sie dann doch dieser Meinung. Und dann habe ich mich da spontan dran gehängt und dann sind wir da runtergefahren. Das war völlig richtig, das so zu machen, weil plötzlich war T-Shirt-Wetter. Ne? Also da am Gardasee läufst du halt Ende Oktober noch im T-Shirt rum. Und
oh, das ist natürlich schön, so nochmal.
Ich war noch
mal Sonnentanken.
War einer von euch schon mal am Gardasee?
Nee.
Also mein Vater schwärmte mir da ständig von vor und ich habe immer so gedacht, ja, es ist so Urlaub für schnöselige Porsche-Fahrer, die da irgendwie also mein Vater fährt keinen Porsche,
jetzt
aber.
Jetzt wirfst du deinen Vater gerade unter den Bus.
Nee, also ich hatte das immer so abgespeichert, irgendwie so. Ich stellte mir das so von dem, was ich auf Google Maps gesehen habe, so enge, kleine Straßen, so auf der einen Seite ist ein Berg, auf der anderen Seite ist ein See und dazwischen ist so ein eng gestecktes Dorf und alles ist irgendwie teure Hotels und Strandpromenade mit Leuten, die irgendwie Camp David T-Shirts tragen. So war mein Bild in meinem Kopf. Und vielleicht gibt es Stellen an diesem See, die so sind. Ich war ja nur in 2 Orten, nämlich ganz im Norden in Torbole und in Riva. Und die sind beide toll. Sehr coole Menschen hängen da rum, weil es ist so ein Segler- und Windsurfer-Mecker. Und alles ist voller Quicksilver- und Rip Curl-Läden und Surfer-Shops und so weiter. Und Menschen, die irgendwie entspannt aussehen, sitzen in ihren Hoodies am Kieselstrand und gucken ihren Kumpels beim Wingfoilen zu oder so. Also ich fühlte mich da wohl. Das war irgendwie so ein bisschen auf eine Art meine Crowd. Also jetzt, mir haben die Wellen gefehlt, so wie ich vom Atlantik gerne immer noch hab. Und natürlich keine Wellenreiter, sondern nur Windsurfer. Insofern nicht ganz meine Crowd, aber irgendwie doch so der Flair ist derselbe wie so ein Surferort am Atlantik. Und klar, dazwischen sind dann natürlich trotzdem Porsche-Fahrer und Ferrari-Fahrer und so weiter. Die gibt's da schon auch. Aber ich war positiv überrascht und wie gesagt, Wetter schön, da stehst du da an einem See, dessen gegenüberliegendes Ufer du nicht sehen kannst, weil der einfach nach Süden so unfassbar lang ist, dass er so dieselbe Wirkung auf dich hat wie ein Meer. Also du schaust und du siehst die andere Seite nicht. Und die Sonne scheint, da stehen Palmen und rechts und links von dieser, im Grunde ist das ja wie so eine Bucht, die Nordkante von dem See. Also du so Halbkreis und du stehst halt so in der Mitte von dem Halbkreis und 80% von diesem Halbkreis oder 70 sind Strandpromenade von 2 Ortschaften. Und rechts und links stehen 1500 Meter hohe Berge, was halt dramatisch aussieht und wirklich toll ist so. Also every frame a painting, egal wo du hinguckst, es ist einfach schön. Und ja, Italien und italienische Restaurants und Essen und so. Also ich kann das jetzt total verstehen, warum alle Leute vom Gardasee schwärmen. Und ich verstehe nicht mehr so richtig, warum ich mich so lange gesperrt habe. Also man muss da auf jeden Fall mal hinfahren. Es ist einfach schön dort. Und ja, mit einem dreiachsigen Wohnmobil mit fast 9 Meter Länge nach Sechsten zu fahren, kann man machen, aber nicht, wenn man denkt, dass man irgendwie ein besonders tolles, großes Wohnmobil hat. Wenn du damit nach Sechsten fährst, bist du damit maximal Mittelklasse.
Echt?
Da fahren halt Leute hin, die richtig Geld haben. Also, das ist einfach Spielzeug, was ich da gemietet habe. Es ist wirklich einfach Spielzeug. Da stehen Wohnmobile, die kosten 2 Millionen Euro aufwärts. Und du brauchst einen LKW-Führerschein, um einen 20-Tonner zu fahren. Solche Sachen kommen da. Und da ist nicht nur eins davon, da sind halt einfach 10 davon. Und
am Gardasee war das auch so, oder?
Nee, da war es sehr viel bodenständiger. Da gab es 2 oder 3 Wohnmobile, die ähnlich groß oder größer waren als unseres und 50 völlig normale andere Wohnmobile. Ja, es ist auch übertrieben. Also ich muss jetzt sagen, ich würde, glaube ich, diese Klasse Wohnmobil, wir haben jetzt die letzten 6 Urlaube oder so, die wir mit gemieteten Wohnmobilen gemacht haben, habe ich halt einfach immer jedes Mal eine Kategorie weiter oben gemietet. Immer dann so weiter rauf. Und wir haben jedes Mal uns gefragt, wann kommt der Punkt, wo wir entweder denken, das ist jetzt absurd oder hier ist ideal, das ist unsere Größe, das würden wir toll finden, wenn wir sowas hätten. Klar, du kannst immer Sachen toll finden, die du dir nicht leisten kannst oder zumindest nicht leisten kannst zu kaufen, vielleicht leisten kannst zu mieten, aber nicht zu kaufen. Und da sind wir lange drüber hinaus. Also dieses Ding, was wir da jetzt hatten, das könnte ich mir nicht leisten zu kaufen. Far from it, ja. Das kostet 175.000 Euro oder sowas. Bin ich weit von entfernt, mir sowas.
Kannst du in manchen Regionen ganze Häuser kaufen von?
Ja, absolut. Also ist absurd. Aber mieten kannst du dir das halt mal für eine Woche, wenn du dir das zusammensparen möchtest. Und jetzt war auch wirklich der Punkt, wo wir, obwohl das ein Urlaub war, wo wir vorher nicht so genau wussten, was uns wettermäßig erwartet. Klar, wir wussten, es würde regnen, aber wir wussten auch, es würde vielleicht auch sonnige Abschnitte geben und wir würden vielleicht mal auf den Berg gehen. Da würde es vielleicht fast winterlich sein. Das heißt, du packst so ziemlich alles ein, was du so hast. Du packst für schönes Wetter, du packst für Scheißwetter, du packst für kaltes Wetter, du nimmst Fahrräder mit, du nimmst Spielzeug für die Kinder mit, du nimmst dies und das und die komplette Küchenausstattung und für draußen sitzen und für drinnen sitzen. Und also eigentlich haben wir so ziemlich allen Rotz dabei gehabt. Für eine Woche, klar, man könnte jetzt noch für 2 Wochen packen und man könnte noch für Skifahren packen oder so. Also, da geht immer mehr, aber wir hatten schon eigentlich eine Menge Scheiß dabei. Für eine Woche. Für 2 Wochen machst du vielleicht nochmal mehr rein, aber für eine Woche hatten wir...
Aber so viel mehr ist es dann auch nicht mehr, oder?
Ja, gut. Ich will nur mal so grob das Bild zeichnen. Ja. Und wir hatten
eure Wohnung war nahezu leer.
Das nicht, aber ich habe fast 4 Stunden gebraucht, um das Ding wieder leer zu räumen. Alleine, weil meine Frau in der Zeit die Kinder schlafen gelegt hat und dann, als die damit fertig war, quasi in der Wohnung mit allem, was ich reingetragen habe, schon mal versucht hat, so ein bisschen Ordnung zu machen. Die haben wir heute noch nicht wieder. Es sieht immer noch aus wie Chaos hier. Aber ich habe einfach 4 Stunden am Stück runtergelaufen, irgendwas geholt aus dem Wohnmobil, in den Keller gebracht, hochgebracht, in den Keller gebracht, hochgebracht, immer wieder, 4 Stunden am Stück. Ich war völlig durch am Ende dieser Aktion. Insofern, das ist auch immer so ein bisschen mit so einem Horrorende von so einem Urlaub verbunden. Vor allen Dingen, wenn man keinen Hof hat, wo man so direkt gegenüber von seiner Wohnzimmertür irgendwie parken kann, sondern wie bei uns halt erstmal.
Bei euch ist das dann auch echt immer noch ein Weg, gell? Also du kannst ja trotzdem unten vor der Feuerwehreinfahrt oder also da irgendwo.
Ja, ich kann die Feuerwehrausfahrt oder den Feuerwehraufstellplatz, wie er offiziell heißt, zuparken. Was natürlich nicht erlaubt ist, aber das machen hier irgendwie alle.
Ja, du bist ja ständig am Fahrzeug. Also
aber nicht so, ich laufe dann trotzdem vom Auto zur Tür mindestens mal so, ich weiß nicht, was sind das, 30 Meter? Stefan, du kennst den Weg?
Ja.
Oder sowas, vielleicht sowas, 30, 35 Meter.
Ja.
Und dann halt fahre ich entweder mit dem Fahrstuhl rauf oder ich laufe im Keller runter und es ist schon, vor allen Dingen, es hat geregnet. Natürlich hat es geregnet in dem Moment, ist ja klar. Warum auch nicht? Und das ruinierte so ein bisschen die Erholung, so ein kleines bisschen, wenn du dann wiederkommst und erstmal so eine Horroraktion vor dir hast. Klar, wenn du da mit, das Problem kannst du zwar mit Geld nicht erschlagen, aber du kannst mit Geld ein bisschen einfacher machen, habe ich diesmal nicht getan, weil es eh schon alles teuer genug war. wenn du das Ding noch einen Tag länger mietest, sodass du das ein bisschen strecken kannst, vielleicht noch einen Tag länger Urlaub nimmst, dann wird das wahrscheinlich einfacher. Wir haben das jetzt halt an dem Abend, wo wir zurückgekommen sind, durchgeprügelt. Dann das Ding noch sauber machen, damit es am nächsten Morgen Rückgabe fertig ist. Das kann ich echt nicht empfehlen. Das war jetzt nicht die schlauste Idee. Aber was ich sagen wollte, wir hatten jetzt einfach tatsächlich leere Schränke in diesem Wohnmobil. Wir hatten Klappen, die du aufgemacht hast, wo du sagst, so, ja, hier ist entweder nicht voll oder hier ist einfach nichts.
Und ihr hattet trotzdem, was du ja eben erzählt hast, eigentlich alles dabei.
Eigentlich alles dabei, genau.
Krass.
Und das ist jetzt so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt hat diese Skala von, ich miete einfach jedes Mal die nächstgrößere Klasse, die hat jetzt den Punkt erreicht, wo ich sagen würde, okay, das ist zu groß irgendwie. Also das Ding war so voll ausgestattet und hatte halt alle möglichen Dinge auch drin, die wir in den anderen Wohnmobilen noch nicht hatten, zum Beispiel einen Inverter. Also, dass du permanent 220 Volt auf den Steckdosen hast, aus den Batterien dann halt, wenn du auf dem Campingplatz bist und draußen Außenstrom ansteckst, klar, dann kommt die 220 Volt aus dem Campingplatzanschluss. Aber auch wenn du irgendwo auf dem Stellplatz stehst, wo du keinen Außenstromanschluss hast, dann kannst du den Inverter anmachen und kannst dir 220 Volt aus deinen Batterien erzeugen. Das heißt, so ein Ladegerät für deinen Laptop oder ein Ladegerät für irgendwie, keine Ahnung, irgendein Kinderspielzeug oder was auch immer man so hat, die Tony-Box zum Beispiel. Kinder lieben ihre Tony-Boxen und die hat so einen 220 Volt Stecker. Wenn du das Ding aufladen willst, musst du irgendwo eine Steckdose haben. Das braucht gar nicht so wahnsinnig viel Strom, aber es will halt eine 220 Volt Steckdose, da geht nichts mit USB-C oder so. Und das kannst du jetzt alles machen und in die Richtung, es hatte eine Klimaanlage, die wir bei dem Wetter nicht gebraucht haben. Es hatte diese fantastische Wasserheizung, es hatte noch alle möglichen anderen Schnippes und das ist alles toll und viele von den Dingen würde ich auch sagen, so hatten die anderen Wohnmobile nicht und an einigen davon finde ich meinen Gefallen und die würde ich gerne, wo ich sage, so ja, das darf das nächste Wohnmobil gerne wieder haben, wenn ich was miete. Aber die Größe war jetzt einfach eins drüber. Also das war jetzt so groß, dass ich nicht mehr weiß, was ich mit den ganzen Schränken machen soll und dass ich da einfach auch Länge mit mir rumfahre, die ich nicht brauche.
Wenn du von vorne nach hinten was sagen musst, rufst du fast an, anstatt zu rufen.
Ja, nein, das nicht. Das ist natürlich,
ja,
trittst du dir da auch immer noch auf die Füße und vor allen Dingen die Breite wird ja nicht mehr, ne? Also das ist immer noch
32,
ein Thema,
32,
wenn genau, 233, 234 oder so war das breit. Und es ist immer noch dasselbe, wenn da jetzt jemand in der Küche steht und kocht und du willst in dem Augenblick von vorne nach hinten durchlaufen, dann stehst du dir gegenseitig im Weg. Das ist einfach so. Und wenn dann dein Sohn der Meinung ist, dass er mit den Playmobil-Autos weder am Tisch noch hinten auf dem Bett spielt, sondern auf dem Boden, im Gang, dann steigst du permanent über ihn drüber und trittst permanent auf Playmobil-Figuren und so und das nervt, aber das würde vielleicht dann im Sommer anders sein, wenn er damit draußen auf der Wiese rumtut, ja, das ist halt bei einem Herbsturlaub, wo die Wiese draußen Matsch ist, spielt er halt im Wohnmobil im Gang und dann egal wie lang das Wohnmobil ist, der Gang wird nicht breiter dadurch.
Ja.
Und so ein paar Sachen gehen halt auch nicht weg durch so nächstgrößere Klasse-Mieten. Da musst du dann vielleicht völlig absurd werden, so ein Ding haben, was so ein Slide-Out an der Seite hat.
Ja,
so.
Gut,
da sind wir dann nicht mehr bei 140 Euro Tagespreis oder sowas, sondern bei, keine Ahnung, 500 oder 600 Euro Tagespreis. Das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Also da sind wir dann auch raus.
Ja. Christiane, campst du auch?
Nein.
Nein.
Okay, dann war das jetzt nicht dein Thema.
Nö, aber ist
aus,
schon okay.
Aus grundsätzlicher Abneigung oder?
Also mit einem Campingwagen habe ich noch nie, aber ich hasse halt Zelten. Ich will einfach nicht zelten, niemals mehr in meinem Leben, da kann ich gut drauf verzichten. Aber mit so einem Wohnmobil könnte ich mir das durchaus vorstellen, aber da hat sich einfach bisher noch nicht die Gelegenheit ergeben.
Du bist ja quasi in einem Boot mit dem Stefan, der ja auch das, oder? Würdest du das
ja
ablehnen,
zumindest
diese Einordnung?
Vor 3 Jahren auf jeden Fall, 100%. Auch da hätte ich gedacht, so, oh, Wohnmobil, nee, eigentlich eher nicht. Also, oder Wohnwagen oder so, oh, möchte ich nicht. Ja, und dieses Jahr war ich zweimal Zelten und zweimal Wohnen, einmal Wohnmobil, einmal Wohnwagen, aber fahren, Man kann sich dann gewöhnen, aber.
Ja, aber es
aber Zelten.
Ist firmiert beides unter dem Wort Camping. Aber ja. Es hat eigentlich nicht so viel miteinander zu tun, oder?
Nee, also Wohnmobil, Wohnwagen ist halt schon wesentlich angenehmer. Du hast halt, also das, was es für mich halt schlägt, ist, dass du nachts einfach ein Klo dabei hast, wo du mit trockenen Füßen und nicht irgendwie über so einen regnerischen Platz oder sonst irgendwas laufen müssen, sondern ja, du gehst darüber, du hast es und
aber das ist ja auch nur, weil du in, wie hast du es letzte oder vorletzte Folge gesagt, in einem Alter bist, wo du nachts mal raus musst. ich zitiere nur.
Ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich dreimal nachts rausgehe, um einmal zu pieseln.
Nee, aber was ich eigentlich sage, also mal unabhängig davon, dass du vielleicht nachts aufs Klo möchtest und des trockenen Fußes kannst, ich finde, der entscheidendere Unterschied fängt schon eine Stufe weiter vorne an, auch wenn du nachts nichts aufs Klo möchtest. Du hast im Zweifel deine Bettdecke von zu Hause, dein Kopfkissen von zu Hause und du schläfst auf einer halbwegs brauchbaren Matratze. Und also
ja, nicht nur halbwegs brauchbar. Also was wir im Wohnwagen für eine Matratze hatten, die war so gut, wir haben uns schon überlegt, wie wir die nach Hause kriegen. Also,
genau.
Und die war wirklich gut. Und es war nur so
absolut
10 Zentimeter dick, so eine ganz dünne, aber das war total geil.
Und sie ist, und es ist da drin kompromisslos trocken. Also ist nicht so wie im Zelt, so ja, es regnet und dann kommt es hier so ein bisschen durch und dann ist alles ein bisschen klamm und so,
sondern es ist einfach Wasser vorbei.
Es ist eine sehr kleine Wohnung, aber es ist faktisch wie eine Wohnung. Also da ist kein Wasser, wenn du da nicht willst, dass da Wasser ist und man hat ein halbwegs anständiges Bett. Und ich finde, das macht den Hauptunterschied zum Zelten aus.
Ja.
Und ich finde halt, was ich glaube ich auch schon mal gesagt habe, mit den Kindern, dieses, wenn man kleine Kinder hat und so diesen Rumreise-Lifestyle leben will, haben wir die Erfahrung gemacht halt, dass Kinder sich schwer damit tun, eine Nacht in diesem Hotel, nächste Nacht in einer Ferienwohnung, zwei Nächte dann da und dann in dem Airbnb und dann sowieso und irgendwie so 10 Wohnorte in 2,5 Wochen, tun sich kleine Kinder schwer mit. Wenn du dasselbe Ding mit einem Wohnmobil machst, immer dasselbe Bett, immer dasselbe Klo, immer dieselbe Küche und dass sich draußen rum die Landschaft ändert, das fliegt denen über den Kopf hinweg, das merken die nicht. Und oder das merken die schon, aber das stört sie nicht, es verwirrt sie nicht in dem Maße, wie wenn du ständig die Umgebung änderst, in der sie ihre Situation, in der sie einschlafen müssen, wo ihre Spielsachen sind und so weiter, das bleibt ja alles gleich und das gibt so eine Stabilität in der wilden Umherreiserei. Und das haben wir voll zu schätzen gelernt.
Okay, sehr schön. Christian, du warst aber auch im Urlaub.
Ja, genau. Daniel und ich waren in Weimar. Das hatte ich ihm zu unserem diesjährigen Jahrestag, glaube ich, geschenkt, dass wir da hinfahren. Zugegeben, nicht ganz uneigennützig. Ich wollte da schon seit Ewigkeiten hin. In einem früheren Leben war ich ja tatsächlich Buchhändlerin und meine Kolleginnen waren immer ganz begeistert von Weimar, weil das natürlich eine Stadt ist mit einem sehr reichhaltigen kulturellen Erbe und seitdem wollte ich da mal hin, also keine Ahnung, seit 15 Jahren oder so. Und dann habe ich halt in Leipzig gewohnt und vielleicht kennt ihr das ja auch, die Dinge, die in der näheren Umgebung sind, die macht man dann ja irgendwie doch nicht.
Deswegen war ich noch nie in Offenbach.
Ja.
Wirklich?
Nein, stimmt nicht. Das war nur, weil heute dauernd über Offenbach reden, musste ich das jetzt.
Ja.
Ich war auch schon.
Ich musste halt erst nach Offenbach ziehen, um dann nach Weimar zu fahren in Urlaub. Ja, und das war wirklich sehr schön. Wir waren, ich glaube, zweieinhalb oder drei Tage dort in einem Airbnb. Es gibt nicht viele Airbnbs zur Auswahl und das war aber ganz nett und das Coole an Weimar ist halt, also das war mir vorher halt auch nicht bewusst, wie klein diese Stadt ist. Also das sind irgendwie 65.000 Einwohner und man kann sich halt alles komplett erlaufen, so zumindest die Dinge, die dort in der Innenstadt gelegen sind und es sind wahnsinnig viele, die man sich dort angucken kann. Und das Coole ist, also es gibt ja unfassbar viele Museen auch, also das Wohnhaus von Schiller und von Goethe und Goethe-Museum und Goethes Gartenhaus und was weiß ich und Bauhaus-Museum und Nietzsche-Museum. Also es gibt unfassbar viele Museen und man kann von der Klassik-Stiftung Weimar sich eine Museumscard, heißt die, glaube ich, besorgen. Und dann hat man sozusagen eine Museums-Flatrate und kann überall rein und es ist, da gibt's auch eine Paar-Flatrate, da muss man jetzt kein verheiratetes Paar sein, das können auch zwei Freunde oder so sich teilen und da zahlt man, ich glaube, 75 Euro und kann dann ein Jahr lang quasi in alle Museen rein. Und ich dachte, ja gut, das, was uns interessiert, das rechnet sich quasi schon. Deswegen hatte ich das
schon nach drei Tagen.
Ja, 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 auf jeden Fall. Und da haben wir dann ein bisschen was von der Museenlandschaft dort in Weimar mitbekommen. Und das war wirklich sehr schön. Wir haben in den drei Tagen nicht mal ansatzweise das geschafft, was wir uns vorgenommen hatten, aber haben auch gleich geplant, dass wir dann nochmal dorthin fahren wollen nächstes Jahr, um dann auch
den Rest
Buchenwald noch mitzunehmen.
Ah, ja.
Ja.
Diese Menge an Goethe, wie soll ich sagen, Dingen, ja, die man dort anschauen kann, es wirkte schon fast, als sei es so eine Art Running Gag oder ironisch gemeint oder so, weil Daniel hat so viele Bilder auf Instagram in seinen Stories gepostet, ja, und auf jedem war irgendwie Goethe dies, Goethe das, Goethe Gesicht, irgendwie der Goethe Kaffee im Goethe Kaffee, auf ja, der ja, Goethe Speisekarte und so weiter. Irgendwann dachte ich, der verarscht mich doch jetzt nur noch. Das ist doch alles nur noch Goethe Bilder, um mich zu trollen, also um die Zuschauer zu trollen, so. Also wirklich,
ja,
beeindruckend.
Schon, ja. Aber ich meine, die haben da halt auch einen absoluten Goethe Fetisch, ne? Und das kann man halt auch irgendwie verstehen, weil ich meine, der hat da halt einen Großteil seiner Zeit verbracht, seiner Lebenszeit und wahrscheinlich die wichtigsten Werke der deutschen Literaturgeschichte geschaffen oder so. Ich bin da auch nicht mehr so firm, wie ich das mal war. Aber ja, du kannst da keine zwei Meter machen, ohne irgendwie über Goethe zu stoßen. Das ist schon lächerlich, ja.
Ja. Ich bin dann am Gardasee in Torbole auf dem Goethe-Platz gewesen, wo er wahrscheinlich irgendwie mal sein damaliges Airbnb gebucht hatte, um da irgendwie einen schlauen Satz aufzuschreiben. Und ich, ja, war sofort in diese endlose Serie von Goethe-Bildern vom Daniel zurückversetzt und dachte, oh Gott, er verfolgt mich hierher.
Ja. Ja, ich habe auch danach erst festgestellt, dass Goethe auch eine Verbindung zu Offenbach hat, denn eine seiner Verlobten, offenbar hatte er mehrere, und eine auf jeden Fall kam von hier, und es gibt hier auch noch so ein, da müssen wir auch mal hin, das ist irgendwie, keine Ahnung, in einem Stadtteil von Offenbach, wo ich noch nicht war, da gibt's halt so ein Schlösschen, wo die Angebetete gewohnt hat, und das steht auch sehr schön im Wikipedia-Artikel dazu, dass Goethe hier auch gelustwandelt hat in Offenbach. Ja.
Welcher Stadtteil ist das?
Weiß ich nicht. Ich kenne mich noch nicht so aus. Ich weiß nicht mal, ob ich Nordend oder Westend bin. Eins von beiden.
Okay.
Die Lilly war das.
Ich hatte
ja, genau, gesagt. Richtig. Ja, ja. Ja, aber was uns wirklich beide erschüttert hat, ist die Kneipen- oder Barkultur in Weimar, weil wir dachten, ja gut, jetzt sind wir irgendwie in einer neuen Stadt, dann lass uns doch mal irgendwie schick Cocktails trinken gehen. Und das, was Google Maps da so an Möglichkeiten rausgespuckt hat, das war schon irgendwie sehr ernüchternd, möchte ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, ihr seid ja noch viel versierter als ich, aber wenn ich irgendwie eine Kneipe sehe, die hat meinetwegen auch eine 4,5, das heißt ja nicht immer was, aber dann wird beworben, diese Kneipe mit einem Bild, wo im Hintergrund nur so ein Neonlicht ist, so pink-lila, und im Vordergrund steht so ein Glas, was man nutzt für Long Island Iced Tea, so ein geschwungenes, oder für, keine Ahnung, so Sahne-Cocktails, ihr wisst, was ich meine.
Oh ja.
Und keine Ahnung, dann steckt da vielleicht sogar noch so ein Schirmchen drin, da bin ich schon komplett raus einfach. Mhm. Ja, und so auf diesem Niveau bewegte sich das halt größtenteils. Das war schon wirklich sehr enttäuschend, so dass wir dann letztlich eine schicke Cocktailbar aufgesucht haben. Es war eine Hotelbar. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, welches Hotel, und das war dann tatsächlich ganz nett. Aber ansonsten war es wirklich extrem enttäuschend. Das Schlimmste war ein Irish Pub, wo wir waren. Einfach nur, weil wir Zeit rumbringen mussten, weil es hat auch geregnet an dem Abend und wir wollten halt nicht irgendwie schon um 18 Uhr in diese Hotelbar oder so, und haben halt irgendwas zum Überbrücken gesucht, und das war es ist einfach super deprimierend, weil wir waren zeitweise die einzigen Gäste dort und haben uns sehr unwillkommen gefühlt, was offenbar auch nicht so allein unsere Erfahrung war. Das hat sich dann auch in den Bewertungen gespiegelt. Aber ja, wie auch immer, an der Kneipen-Bar-Kultur muss Weimar wirklich noch arbeiten. Das geht so nicht.
Vermutlich gibt es in all diesen Städten irgendwie so, ich sag mal, den Geheimtipp, wo man hingeht, wenn man so Bar-Kulturaffin ist. Da haben wir halt so ein bisschen den unfairen Vorteil, dass wir in so einer, dadurch, dass wir in dieser Cocktail-Szene ja mal relativ tief drin steckten, in entsprechenden WhatsApp-Gruppen sind. Und das ist, glaube ich, also Stefan, du hast es bestimmt auch schon gemacht, ich habe es auf jeden Fall schon gemacht, wenn man irgendwo hinfährt, dann einfach diese WhatsApp-Gruppe, so die Schwarmintelligenz anzapfen, da sind so, was weiß ich, 40, 50 Leute drin oder vielleicht, keine Ahnung, ich weiß die aktuelle Zahl nicht. Und dann ist so dieses, hier, Weimar, wo muss ich hin? Und dann findet sich immer irgendjemand, der da irgendwie kürzlich war oder mal einen kennt, der einen kennt oder irgendwie einen Barkeeper an der Hand hat, der da mal gearbeitet hat und der dir dann sagen kann, wo man nach Feierabend die besten Drinks bekommen hat damals und dann dich irgendwie in die richtige Richtung stößt. Das ist natürlich unfair advantage, weil das kannst du jetzt so ohne weiteres nicht rekreieren. Außer du schreibst uns und wir fragen für dich. Das könnten wir natürlich arrangieren.
Aber ja, ihr könnt mal für Erfurt fragen.
Erfurt ist auf jeden Fall andere Baustelle. Also ich kenne Weimar nicht, aber Erfurt hat Potenzial, da geht was.
Ja, das glaube ich
auch. Da können wir dich in die richtige Richtung schubsen.
Ja, sehr gerne.
Da war ich sogar selber schon ganz okay trinken.
Ja, wir waren an einem Abend noch in so einer Weinbar. So überhaupt nicht unser Ambiente irgendwie so super. Ja, es war schon sehr spießig, schon sehr gehoben auch. Und ich dachte so, ja, okay, ich habe mir jetzt durch die geile App Vivino auch so ein bisschen Weinlingo angeeignet und dachte, ich wende das jetzt mal an. Und es ist tatsächlich ein bisschen nach hinten losgegangen. Also beim ersten Glas hat er mir noch gefolgt und so. Ich habe gesagt, so, ja, ich trinke halt gern was mit viel Säure und so. Mineralisch ist nicht so meins und so. Da hat er mir auch was gebracht, was mir wirklich gut geschmeckt hat. Das war so fast so wie Federweißer noch, also so auch so ein bisschen trüb und so. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt hätte ich aber gerne noch irgendwie was ein bisschen prickelt. So, ich habe gesagt, so, ja, irgendwie was ein bisschen prickelt, aber ich meine natürlich jetzt kein Schaumwein und so. Und dann meinte er, ja, also so, dafür ist ja jetzt überhaupt nicht die Saison und er kann mir da was bringen, aber das prickelt jetzt auch nicht so richtig. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt bin ich aufgefallen und habe mich hier ins Fettnäpfchen gesetzt, aber das war mir dann auch egal.
Oder ist er aufgefallen?
Ja, ich habe mir das natürlich auch nicht nehmen lassen, dann das, was er mir gebracht hat, zu kommentieren mit, ja, das prickelt doch. Also.
Und es prickelt schon, doch.
Das war schon ein bisschen lustig, ja.
Sehr gut.
Ja, also Weimar ist zu empfehlen. Für kulturinteressierte Menschen definitiv.
Genau, und dann abends beim Saufen vielleicht einfach Bier bestellen und dann passt das, oder? Oder mit dem Wein-Nerd abgehen, ja, oder?
Also wir waren noch in einer Studentenkneipe, die war auch wirklich ziemlich cool. Das war dann so eher unser Ding, weil da lief auch mal ganz gute Musik, was in den anderen Etablissements jetzt nicht unbedingt der Fall war. Ja, aber das war auch tatsächlich so ein Geheimtipp, dass Daniel und ich waren vor ein paar Monaten, das war so das letzte in Leipzig, was ich noch irgendwie gemacht habe, auf einem Konzert von Martin Kohlstedt. Das ist so ein Neoklassik-Pianist, der macht so klassische Musik verbunden mit elektronischen Beats und der kommt aus Weimar und da ist er auf irgendeinen Blogartikel gestoßen, wo der dann diese Studentenkneipe empfohlen hat und dann sind wir da hingegangen und das war tatsächlich auch ganz nett. Ja, Salon Konetzny hieß das, falls es irgendwen interessiert.
Ich finde, das ist ja eine Fähigkeit sozusagen, oder Fähigkeit ist das falsche Wort, die man nicht verlieren darf sozusagen, auch wenn das Getränkeangebot scheiße ist, Spaß auf einer Party oder so zu haben, indem man einfach irgendwie sagt, ja, dann gib mir ein Bier. Ich muss jetzt hier keinen Cocktail haben und ich kann dann trotzdem irgendwie Freude an der Sache empfinden.
Ja,
wenn man sich das nicht bewahrt, dann ist man verloren, glaube ich.
Da habe ich lang gebraucht, um das wieder zu können. Also ich weiß, dass mir das anfangs so Einstieg ins Cocktail-Nerd-Dasein, da muss es dann immer links gedreht irgendwas sein und irgendwann war so dieser Moment so, ah nee, komm, fuck it, gib mir, ist egal, wir trinken alles. Und
ich find nicht, dass man deshalb schlechte Cocktails saufen muss.
Oder, nee, aber und auch
irgendwie so tun muss, als ob man daran Freude hat. Aber man muss halt irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie zu sagen. Also Holgi hat mal in irgendeiner Sendung das vertreten, so nach dem Motto, wenn du in der Lage bist, ein warmes Bier zu genießen, dann bist du auf keiner Party falsch. Das weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Aber so in die Richtung, ne? So du mit dem Basic, so wenn dir einer einen Bitburger hinstellt und es ist kalt, das passt schon. So, man muss sich da nicht verkünsteln. Man kann sich verkünsteln, wenn die Sache, wenn die Umgebung dafür gerecht ist.
Ja. Hm. Ja, und manchmal ist halt auch Gin Tonic was, wenn du Cocktails haben möchtest und kein Bier, was ja auch funktionieren kann.
Ist natürlich immer so ein vernichtendes Urteil, wenn du dann so mit Leuten weggehst, die die wissen irgendwie aus woher auch immer, dass du so ein Cocktail-Nerd bist. Und dann
trinkst du Gin Tonic.
Bist du mit denen unterwegs und gehst irgendwo hin und die haben vielleicht das Restaurant oder die Bar oder was auch immer vorgeschlagen und dann landest du dort und alle blättern in der Karte und oh ja, was nehme ich denn? Und dann hast du schon das Gefühl so, hier Robert, was soll ich denn jetzt hier bestellen? Was bestellst du denn? Und dann so, ich nehme Bier. Und es ist so wie, als hättest du den Laden vernichtet in dem Augenblick. So, ja, warum nimmst du jetzt Bier? Ja, ich möchte jetzt halt Bier trinken. So, weil die Karte mich nicht anmacht. Aber ja, okay. Man will das ja dann auch gar nicht so weiter thematisieren, aber man kommt da manchmal auch nicht drum rum, weil man dazu dann aufgefordert wird. Ja, aber okay.
Ja. Mir ist einmal fast andersrum gegangen. Da hat mich auch jemand mitgenommen und gesagt, oh, hier die Bar, beste Mai Tai, beste Mai Tai, müssen wir unbedingt trinken gehen. Und auf der Karte mit Ananassaft und Orangensaft und ja, da nehmen es ja manche Leute genau und das gehört ja gefühlt da nicht so, also für uns jedenfalls gehört es nicht da rein. Ich habe gesagt, nö, wenn du sagst, der ist total geil, dann trinke ich den. Und an dem Tag hatten sie den irgendwie schon eher so gemacht, wie wir den trinken. Also ohne viel Säfte und so. Und der, mit dem ich da war, hat gemeint so, oh nee, oh sorry, tut mir, der schmeckt ja echt fies heute. Das ist ja gar nicht. Und ich habe gemeint so, nee. Also ich finde, Mai Tai könnte schon so sein. Und das heißt, er war enttäuscht, weil er mir vermeintlich, und ich fand ihn eigentlich ganz gut und war begeistert.
Aber dass das am Ende so läuft, da kann sich ja echt nicht drauf verlassen.
Nee.
Ja, aber gut, man, ja.
So,
am Ende, kann in alle Richtungen gehen.
Am Ende landen wir wie immer beim Saufen. Hast du deine Flasche schon leer, Christiane, oder geht noch?
Meine Flasche? Du meinst die Drinkflasche?
Ja.
Nein, die ist noch nicht leer. Aber ich trinke jetzt auch nichts mehr, weil ich muss morgen früh raus.
Okay, der Robert hat noch vielleicht kurze
Robert, Sache. Bin ich dran?
Ja.
Ich baue gerade den dritten Drink, Entschuldigung.
Ups. Du hast gesagt, du hast ein neues Spielzeug, was du uns jetzt noch vorstellen wolltest, kurz oder lang, ich weiß nicht.
Nee, kurz.
Kauf ich was?
Nee, du kaufst nichts, du hast schon.
Okay.
Ich habe ja neulich deine Armbanduhr mal anprobiert, als wir zusammen in der Sneak waren. Und das war ja im Grunde das Vorspiel dazu, dass ich mal eine neue Uhr brauche, weil meine hat ja das Display zersmashed gehabt und musste über kurz oder lang ersetzt werden. Und ja, jetzt bin ich dann doch schwach geworden und habe mir die Apple Watch gekauft.
Welche hast du denn gekauft?
Die Ultra 2 ist es geworden.
Wow.
Sie ist groß, sie ist wirklich groß, aber ich finde, sie geht an meinem Arm. Ich habe halt sehr, eigentlich so von der optischen Wirkung her, recht dünne Arme, aber sehr große Hände. Und es funktioniert. Und ja, schönes Spielzeug. Heute Mittag gekommen. Ausgepackt, eingerichtet, erstmal in irgendeine Falle gelaufen, weil ich Screentime aktiviert hatte. Auf dem Handy konnte ich der Uhr keinen Passcode geben. Und wenn du ihr keinen Passcode gibst, kannst du dein Apple Pay auf der Uhr nicht aktivieren. Wie das zusammenhängt, also, dass man Passcode für Apple Pay braucht, den Teil verstehe ich. Aber wieso Screentime mich daran hindert, der Uhr einen Passcode zu geben, den Teil verstehe ich nicht. Und du musst halt erstmal Apple Foren querlesen, um das rauszufinden. Aber irgendwann habe ich das dann rausgekriegt und jetzt ist sie soweit eingerichtet. Und jetzt habe ich halt diese ganzen tollen Sachen so irgendwie, was ist wahrscheinlich schon seit vielen Generationen. Ich komme von der Series 3, also aktuell ist die 9. Da liegen ein paar Generationen dazwischen. die ich ausgelassen habe. Das sind jetzt also ganz viele Features auf einmal, die ich jetzt bekomme, die nicht alle nur von der Ultra 2 kommen. Always-on-Display zum Beispiel und überhaupt 1000 Watch-Faces, die meine alte Uhr nicht mehr unterstützt hat. Und viel Rumspielpotenzial und ich gucke jetzt wieder sehr viel öfter auf die Uhr und ich konnte jetzt die ganze letzten Wochen, die ich mit dem zersmashten Display rumgelaufen bin, konnte ich keine Workouts mehr machen, weil ich sie nicht mehr gestoppt bekommen habe. Weil an der Stelle, wo der Stopp-Knopf von dem Workout ist, da war mein Display zerbrochen und ich konnte nicht Stopp drücken. Das heißt, die Workouts liefen immer endlos, solange bis die Batterie von der Uhr dann leer war. Was sie natürlich dann sehr viel schneller wird, wenn du die ganze Zeit Workout machst, weil dann läuft
und
ja
die ganze Zeit. Wie trainiert du bist, wenn du die ganze Zeit Workout machst?
Ja, aber es ist halt alles Bullshit, die Daten, die du da erhebst und das Ding macht die ganze Zeit Heartrate Monitoring und zieht sich die Batterie halt in no time leer. Und insofern habe ich dann auch irgendwann keine Workouts mehr gestartet, obwohl ich vielleicht irgendwas gemacht habe, was ich gerne getrackt hätte. Habe ich es dann nicht angeschaltet, weil ich wusste, ich würde es nicht wieder auskriegen. Und von daher, es war jetzt irgendwie dann doch der Punkt, wo ich dachte so, okay, jetzt eine neue Uhr. Und dann hat mich Amazon mal tatsächlich überrascht. Dann habe ich die Uhr bestellt, weil es hieß, Lieferzeit irgendwie so und so viele Wochen. Weil ich ja nicht sofort am Tag 1 gekauft hatte und jetzt ist die irgendwie scheinbar ein bisschen ausverkauft gewesen. Und dann hatte ich sie bestellt, weil es hieß, Lieferzeit 15. November. Und dann bin ich in Urlaub gefahren und dann hieß es plötzlich 30. Oktober, also gestern, Montag. Und dann dachte ich, ja, cool, das ist ja super. Ein Tag, nachdem ich aus dem Urlaub zurück bin, kommt dann meine neue Uhr. Prima, 15 Tage vor dem erwarteten Liefertermin. Wunderbar, freut man sich. 2 weitere Tage Urlaub gehen dahin. Versand oder beziehungsweise Versand wird vorbereitet. Lieferung morgen. Und ich so, nein, bin ich nicht zu Hause. Und das Produkt ist zu wertvoll, um in irgendeine Packstation oder so geleitet zu werden und muss unbedingt persönlich entgegengenommen werden. Und von daher, ja, blöd. Und da war dann halt auch klar, mit auch 2 oder 3 Zustellversuchen, ich wäre nicht zurück, bis das dann kommen würde. Und dann musste ich dann auf den Bestellung stornieren, Knopf drücken und dann habe ich sie dann kurz vor Ende des Urlaubs nochmal neu bestellt und nachdem ich die erste Bestellung storniert habe und heute ist sie dann tatsächlich gekommen. Ja, und ist schön, ist sehr groß an meiner Hand, aber ich finde den Look okay. Ich hatte ein bisschen Bedenken, ob ich mich da über verschätze, ob das dann am Ende irgendwie absurd aussieht mit so einer großen Uhr am Arm, weil ich ja jetzt halt nicht so die krassen Bodybuilder-Arme habe oder so, sondern doch recht dünne Ärmchen.
Musst
aber,
du wieder mehr Bowling
aber erstaunlicherweise, geben. Ich habe das, dieses Vermessen von den, man soll ja dann so ein Maßband quasi um seinen Arm legen und quasi den Handgelenksumfang messen, um rauszukriegen, ob welche Armbandgröße du bestellen musst. Ob jetzt M, es gibt glaube ich S, M und L und in, je nachdem, was es für ein Armband ist, manchmal ist es so S-M und M-L und manchmal gibt es 3 Größen, manchmal gibt es One Size Fits All, weiß ich nicht, aber bei der hier gab es jetzt glaube ich 2 Varianten oder 3 Varianten und meine Größe fällt tatsächlich in die große Kategorie, obwohl meine Ärmchen wirklich dünn sind, ich verstehe das nicht, aber es ist so. Und es ist jetzt die L und die passt auch. Also es ist weird. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass meine dünnen Arme in die große Kategorie fallen, aber es ist offensichtlich so.
Ja.
Ja.
Naja, ich meine, wenn du bedenkst, dass die Uhr auch, dass die ja geschlechterneutral ist. Also ich habe halt S, ne? Und ich kann meinen Arm mit 2 Fingern komplett also mein Handgelenk mit 2 Fingern umgreifen. Das ist jetzt wirklich eher so auf Kinderniveau.
Ist jetzt kein Vergleich, weil ich unfassbar lange Finger habe. Ich kann so ziemlich alle möglichen Dinge mit 2 Fingern umgreifen.
Du kannst ja sogar deinen Oberschenkel mit 2 Fingern umgreifen, möchte ich sagen. Nicht,
ja, okay, nee, ist schon richtig. Aber es gibt halt auch so, wenn du so Leute siehst, so vom Format eines, weiß ich so, auch manche sehr dicke Menschen, die haben ja auch dann dicke Arme. Das ist weit, weit von dem entfernt, wie meine Arme aussehen. Und denen müssen ja auch Uhren passen. Also ich weiß nicht, das Spektrum ist mir unklar. Oder vielleicht ist mir unklar, dass diese Leute dann tatsächlich vielleicht gar keine Armbanduhren finden oder keine Standardarmbänder, die ihnen passen. Da bin ich auch zu wenig im Bilde, was man dafür vielleicht für Probleme läuft. Ich war nur verwirrt, dass ich L bestellen muss. Ja, aber ja, ich will auch gar nicht mehr jetzt darauf rumreiten. Schönes kleines Spielzeug und jetzt habe ich endlich wieder eine ungesmashte Uhr, was sehr schön ist, weil man wieder Knöpfe drücken kann.
Das ist ja sicherlich auch erstmal irritierend, wenn dann plötzlich so dieser Sprung weg ist, der immer da war und immer so im Auge hängt.
Ja, ja und überhaupt, wie gesagt, Watchfaces, die ich vorher nicht benutzen konnte, weil sie auf den irgendwann mit Series 4, 5, 6, 7 eingeführt wurden und auf meinem Display nicht mehr gingen, weil es zu klein war und jetzt kannst du plötzlich diese ganzen Dinge, die in den letzten 5 Jahren passiert sind, so auf einmal alle ausprobieren und weiß gar nicht, was du als erstes benutzen sollst. So, wie gesagt, Spielzeug. Viel muss man jetzt erstmal gucken, wie stelle ich mir das denn ein und was wird dann am Ende kleben bleiben, was werde ich benutzen für länger.
Ist Snoopy-Display schon?
Snoopy-Display schon gemacht, meine Kinder schon, die kennen das, wissen nicht, wer Snoopy ist und haben da keine Beziehung zu, aber dass da ein Hund und ein Vogel auf der Uhr irgendeinen Quatsch machen, das haben sie schon entdeckt und finden sie auch vom Konzept her nicht verkehrt.
Gut, neues Spielzeug für dich. Eine abschließende Kapitelmarke haben wir noch. Der Christoph hat mir während der Sendung, habe ich euch ja schon gesagt, was wir in der kommenden Woche schauen werden. Wenn wir dann wieder in der gewohnten Umgebung zusammen sind. Und zwar schauen wir auf Netflix. Möchtet ihr mitgucken, oder?
Ich habe Angst. Ich habe immer Angst, wenn Stefan oder Christoph was auswählt.
Genre, Dramen, romantische Filme, Buchverfilmung.
Warte. Nee, weiß ich nicht.
Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick.
Okay.
Habe ich immerhin 94% Übereinstimmung und ist nur 1,5 Stunden lang. Also allein deswegen liegt er mir ja schon.
Oh, die statistische Wahrscheinlichkeit, ja, 69% Übereinstimmung. Uff. Sonst haben wir fast immer dieselben Prozentzahlen da stehen. Ne?
Ja.
Jetzt haben wir so einen krassen
Unterschied. Ja, bei so Romantikgedönse.
Zwei Fremde verlieren sich nach ihrem Kennenlernen auf einem Flug nach London aus den Augen. Ein Wiedersehen erscheint unwahrscheinlich, doch die Liebe trotzt allen Widrigkeiten. Na. Große Gefühle, herzergreifend, emotional.
Also wenn das nicht was für uns ist.
Ja, offensichtlich mehr für dich als für mich, wenn man Netflix Glauben schenken kann. Aber wir werden es erfahren und nächste Woche hier besprechen.
Christiane, du hast ihn nicht zufällig schon gesehen.
Nee, ich gucke mir gerade die Beschreibung an. Ich glaube, ich will den auch nicht sehen, ehrlich gesagt.
Ich bin da bei dir.
Obwohl aber ich 93% Übereinstimmung habe.
Oh.
Kennt man da irgendwen von diesen Schauspielern?
Ja, das frage ich mich auch gerade.
Haley, Lou Richardson, Ben Hardy, Jamila, Rob Delaney, Dexter Fletcher. Jamila und Dexter Fletcher klingen wie zwei Namen aus einer AI. Vielleicht tue ich den Leuten auch Unrecht, aber wahrscheinlich tue ich ihnen Unrecht. Sally Phillips. Nee, mir sagt da niemand was. Aber dass die Autorin von der Romantikkomödie Katie Lovejoy heißt, das wiederum passt doch irgendwie.
Ja, Stefan, willst du denn noch berichten, dass wir woanders zu Gast waren?
Oh ja, stimmt. Gut, dass du mich erinnerst. Ich wäre jetzt schon wartete darauf, dass Robert uns hier rausschiebt. Ja, stimmt. Christian und ich waren im Spätfilm zu Gast. Also Daniel und du waren bei mir an der Bar und wir haben vielleicht einen Cocktail oder zwei gehabt, also maximal, kaum mehr. Und haben da 4 Stunden in seine Mikrofone gequasselt. Und die Sendung ist jetzt gestern, irgendwie 30.10. oder sowas, ist sie erschienen. Und genau.
Genau, die Folge 320, die Arthouse-Version von Johnny Mnemonic. Ich habe heute schon angefangen reinzuhören und es ist wirklich sehr unterhaltsam. Aber wie du im Vorgespräch auch schon gesagt hast, an manches erinnert man sich dann doch nicht mehr so gut. Aber das Thema Dickmann ist ein wiederholtes Thema.
Ihr habt da 4 Stunden reingequatscht und die Sendung ist 2 Stunden 47?
Das ist viel rausgeflogen, ja.
Da wird doch geschummelt, wird doch da.
Der Daniel ist da sehr genau mit dem Rausschneiden und ja, wir haben zwischendrin, war er doch auch irgendwie mal weg, da haben wir dann über sein Geburtstagsgeschenk geredet und ach, dann stimmt. Festgestellt so, warte mal, der Daniel muss das ja schneiden und hört das dann. Ist ja blöd, wenn er das jetzt hört. So, du darfst das erst nach deinem Geburtstag schneiden.
Schnittverbot erteilt.
Ja, das ist ja schon ein bisschen her, gell?
Mhm. Ja, ich habe ihm zwei Cocktailbücher gekauft, geschenkt, eins so generell, keine Ahnung, Barkunde und so die klassischen Cocktails und dann noch ein weiteres, weil das irgendwie so einen deutschen Kochbuchpreis gewonnen hat über japanische Cocktails und da hat er auch schon einen von gemacht und der war exzellent.
Cool.
Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, was es war. Da war auf jeden Fall dieser Lavendel oder Flieder-Likör drin, den er schon seit Ewigkeiten hat und das war ganz toll, ja.
Ich hoffe, er bringt das Buch und vielleicht notfalls auch die Zutaten, damit, wenn wir uns mal wieder hier an der Bar treffen.
Ja, das kann ich befürworten. Ich werde ihn dran erinnern.
Dann kann er direkt auch Drinks machen. Das wäre toll.
Mhm.
Ja, dann sollten unsere Hörer und Hörerinnen da auf jeden Fall reinhören. Sag die Folgennummer nochmal. Ich habe sie gerade nicht präsent.
230.
230 Spätfilm. .de vermute ich aus dem Kopf. Und ansonsten natürlich gelten alle Empfehlungen.
320.
Ach so, sorry. Stimmt.
Ah, Rundungsfehler.
Verzeihung.
Zahlen drehen und so weiter. Ansonsten gelten natürlich die ganzen Empfehlungen der Wendeltreppe ins Nichts und die anderen Podcasts, die wir alle am Anfang ausführlich besprochen haben. Kapitelmarken bringen euch dahin, wenn ihr es nochmal hören wollt und vergessen habt. Ansonsten danken wir dir, Christiane, fürs Zugastsein in dieser 802. Folge. Komm gern mal wieder.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch auf diesen Hate Watch eingelassen habt.
Jederzeit.
Ja.
Und Kommentare auf sneakpod.de gerne abliefern. Wir lesen das alles. Beantworten es vielleicht nicht im Blog, aber dann meistens vielleicht sogar in der nächsten Sendung, wenn es da eines Kommentars bedarf. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.